Eve.
Ja.
Bad Boys 2, Michael Bay, Anfang der Nullerjahre. Wann waren das ungefähr? 2003, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon.
Müsste ungefähr hinhauen.
Oder 2002.
Vielleicht auch 2002. Was ist die eine Sache, die diesen Film auf jeden Fall überdauert hat, die dann in die Popkultur eingetreten ist? Was ist das eine Wort, das sich Leute wegen diesem Film merken können?
Oh Gott, jetzt triffst du mich aber mit heruntergelassenen Hosen.
Ja, wenn du es hörst, weißt du, was ich meine.
Avusa.
Wusa.
Wusa.
Wusa. Und dabei noch schön die Ohrläppchen massieren. Das ist das, woran ich da denken musste, als ich vor 2 Tagen gesehen habe, dass ein Skeleton Crew Video live gegangen ist. Und ich gedacht habe, oh nein, ich werde in 2 Tagen mit ihm drüber reden und ich habe jetzt schon keinen Bock. meine Ohrläppchen gehen. Wusa.
Das ist ja mal ein Intro zur Nerd- und Kultur-Episode.
Ach, ich.
Damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, einer weiteren Ausgabe, in der Marco und Eve über Star Wars reden.
Eine weitere Ausgabe, wo wir auch über Star Wars vielleicht streiten werden. Ich bin ein bisschen froh, dass wir ein sehr langes Vorgespräch hatten, dem es unter anderem auch schon ein bisschen um Skeleton Crew ging. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter wieder.
Ja, ich glaube, das wird gar nicht so ein fetter Streit. Also ich glaube, wir haben bei Acolyte mehr gestritten. Und bei unserem ersten April-Podcast zu The Last Jedi haben wir sehr viel gestritten. Ich glaube, heute wird es eher gediegen. So, ja, weil meine Kurzfassung ist, ich habe viel zu wenig Gefühle, um emotional zu sein, um zu streiten. Weißt du, bei manchen Sachen habe ich sehr starke Gefühle und dann muss ich auch sehr stark und hart ins Gericht gehen. Die habe ich hier gar nicht. Ich bin relativ neutral.
Okay,
bei
das
der Show.
Freut mich. Das freut mich, das freut wahrscheinlich auch die meisten von euch da draußen, wenn man den Zahlen denn glauben darf. Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben natürlich schon über Skeleton Crew geredet. Da haben wir über die ersten 3 Folgen, waren es, glaube ich, sogar geredet. Also wir hatten schon einiges gesehen, wenn nicht vielleicht sogar die ersten 2 nur.
Die ersten zwei.
Und damit sich das natürlich nicht wiederholt, ist heute der Enkel ein bisschen ein anderer. Wir werden auch viel über den Erfolg oder Misserfolg der Serie reden müssen. Vielleicht auch, wie wir wahrnehmen, wie die Serie jetzt wahrgenommen wird von euch draußen, bei uns im Bekanntenkreis. Es gibt gar keinen so großen Spoiler-Part. Der ist gar nicht so spoilerig, gar nicht so viel, finde ich, was man da sagen muss, weil das Mysterium ist, wie angekündigt, in der Serie selbst angekündigt, zwar da, aber jetzt nicht weltbewegend und auch nicht weltbewegend für die Star-Wars-Welt. Mhm. Deswegen finde ich das auch schön, dass wir einen, glaube ich, kompakten Spoiler-Part haben werden. Und dann werden wir uns nach dem Spoiler-Part, und das ist auch hier in den Timeline hier verankert mit Kapitelmarkern für euch alle draußen, die das als Podcast hören, könnt ihr dann auch dahin skippen, wenn ihr den Spoiler-Part überskippen wollt, zu dem Punkt, den wir letzten Podcast angesprochen haben, nämlich ein neuer Formatname. Weil es gab so viel Einsendungen von euch, so viel kreative Einsendungen, so viel witzige Einsendungen, sogar bebilderte Einsendungen, dass ich finde, wir können euch da nicht auf die Folter spannen, auf die lange Bank, wie geht das nochmal? Egal.
Ey, fragst du mich gerade nach deutschen Redensarten?
Ja, übrigens, es hat das mit einem meiner Favoriten zu tun, mit Sprichwörtern und oder überhaupt Wörtern und mit mir.
Ich habe eine Frage übrigens an dich. Ich habe eine Frage, ganz dringend. Heißt es Schandluder oder Schindluder?
Schindluder.
Ich war gestern in einem Podcast und ich glaube, ich habe Schandluder gesagt.
War das, ich habe das gesehen, dass du es auf Instagram gepostet hast. War das mit dem One-Piece-YouTuber Raffi?
Ja, Raffi.
Heißt der Raffi?
Raffi, ja. Raffi. Ich liebe den Jungen. Der ist so cool. Und ich muss sagen, das war einer der schönsten Podcasts, die ich seit Ewigkeiten hatte. Und jetzt Sad Marco Noises. Nein, aber das liegt halt auch daran, der letzte Podcast, der so schön war, als du in Berlin warst.
Mhm.
Weißt du? Weil es ist halt noch mal was anderes. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass unsere Podcasts so noch ein neues Level haben, wenn wir wirklich in einem Raum sind.
Weil jedes Gespräch hat das ein anderes Level, wenn man in einem Raum ist, ne?
Na klar, aber dann hast du noch viel mehr Körpersprache, hast du noch viel mehr diese kleinen, feinen Momente, die einem entgleiten. Sei es noch ein Blick nebenbei oder sonst was. Und ich bin da reingegangen in einen Anime-Manga-Podcast und dachte, ich bin so fucking fehl am Platz. Also,
du kannst ja lange über One Piece abnörden hier.
Nein, wir haben, also es ist so ein cooler Podcast geworden, wo wir nicht nur über ein Thema geredet haben, wir haben so generell über ganz viele Sachen geredet. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich empfehle den jeden. Also,
wie heißt der Podcast?
Ruffy Uncut, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ruffy Uncut.
Ja.
Ich schreibe mir das auf, ich werde den verlinken. Ist die Folge schon online?
Also mir hat man gesagt, dass sie nächsten Freitag online ist.
Ja, dann werde ich den Podcast allgemein verlinken, falls ich die Folge bis dahin nicht greifen kann. Und ich werde da auch mal reinhören. Jetzt bin ich aber gespannt. War das sogar ein Videopodcast? Das sah so aus auf deinem Posting.
Also wir haben es auch von der Kamera aufgenommen. Das müsste ich noch mal fragen, ob der auch noch mal als Video veröffentlicht wird, weil ich finde sowas dann immer spannender. Ist ja schade, wenn du die Kameras laufen lässt und so weiter und es dann. Und ich finde deren Setup halt auch ziemlich cool.
Dann werde ich den richtigen Kanal finden und werde den Kanal verlinken.
Ja.
Ja,
aber,
das habe ich mir jetzt aufgeschrieben.
Aber auch das Set war echt schön und also wir haben gesagt, dass wir eine Stunde ungefähr aufnehmen und wir waren dann bei 2 oder so.
Ja. Er hat halt noch nie mit dir aufgenommen. Ich weiß das, dass das dann so endet.
Nee, aber der hat auch selber, also er ist sehr aus sich herausgekommen und wir hatten halt echt eine einfach gute Zeit, muss ich sagen. Wir hatten echt eine gute Zeit. Es war schön.
Ich glaube, ich kenne ihn nur vor der Kamera, weil mit einem Freund von ihm bin ich gut befreundet, dem mit Nino von Nino Taku TV, mein Arbeitskollege und Mentor. Und der spricht von Ruffy nur in den höchsten Tönen. Und deswegen glaube ich dir das alles sofort.
Ist auch ein richtig lieber Kerl. Und Nino, den liebe ich ja auch sehr. Der war ja auch schon bei uns im One Piece Podcast.
Ja, müssen wir wieder
einladen. Da hast du mir richtig leid getan in dem Podcast.
Ich muss auch die Leute vertreten, die das nicht alles so kennen.
Ja, aber weil Nino und ich so, und weißt du noch das in dem Manga? Weißt du noch das? Und Marco,
aha. Ich war derjenige, der euch daran erinnern musste, dass ihr hier noch nicht spoilern dürft, die noch nicht so weit sind. Also ich meine, gerade bei One Piece hast du ja nochmal einen Unterschied zwischen, wie spoilere ich die Serie, dann wie viele Folgen im Voraus, also es gibt hunderte Folgen, kann man ja vorspringen, was die Spoiler angeht. Und dann gibt es auch mal den Manga, ich musste euch zügeln, dass ihr nicht alle mit euren Spoilern kaputt macht.
Übrigens, One Piece ist ein gutes Stichwort, um wieder den Zirkelschluss zurück zur Skeleton-Crew zu finden, für mich.
Mhm.
Und zwar erstens Piraten.
Ja.
Und zweitens, es ist eine Adaption von einer extrem, extrem geliebten Reihe. Also One Piece ist ja ein kulturelles Phänomen, der Anime und der Manga. Mhm. Und ich finde die besten Adaptionen von egal was, sei es eine Comic-Adaption oder eine Videospiel-Adaption oder sonst was, die führen dazu, dass ich in meinen Dachboden gehe und verstaubte Comics raushole und sie doch mal lese.
Mhm.
Und als vorletztes oder letztes Jahr, wann war das One Piece? Was vorletztes, glaube ich.
Vorletztes Jahr, ist schon länger her, ja.
Als One Piece rauskam, bin ich wirklich zu meinen verstaubten Mangas gegangen. Und habe angefangen, die nochmal zu lesen. So, und war wieder voll in der Welt drin. Und im besten Fall, wenn ich ein neues Star Wars-Projekt sehe, will ich danach zurückgehen zu meinem Blu-ray-Regal und mir nochmal die Original-Trilogie angucken. Oder sogar Aspekte der Prequels oder sonst was. Oder einen Roman rauswühlen aus dem Expanded Universe. Oder you name it. Aber bei One Piece hat es bei mir voll geklickt. Hier leider nicht so. Und das soll jetzt nicht zu negativ klingen, aber die Show ist für mich so die Wahr. Also die hat mich jetzt nicht bewegt, die hat mich jetzt auch nicht verärgert. Die ist so, die ist nett konsumierbar. Aber die ist für mich leider so ein Ohr rein, ein Ohr raus. Und ich weiß, dass das vielen auch sehr anders geht, okay? Also, habe ich auch bei mir in den Kommentaren gemerkt, so. Also, als ich die Acolyte besprochen habe, jetzt einfach nur im Vergleich, ja? Oder Obi-Wan Kenobi. Also, da habe ich ja Zuspruch ohne Ende gekriegt, so nach dem Motto: Ja, das ist wirklich kacke. Also, Das ist wirklich, also ich habe noch nie so viel Zuspruch über eine Star Wars Meinung bekommen wie zu The Acolyte. Noch nie. Und ich fand es halt auch katastrophal scheiße. Aber Skeleton Crew ist für mich weit entfernt von The Acolyte.
Also, lass mich das Symptom kurz auch nochmal befeuern. Und zwar, du wirst dich erinnern, bei Acolyte gehen wir ja auch so auseinander. Mhm. Aber bei mir ist das Spektrum bei Acolyte zwischen die Serie tut doch keinem weh und es gibt Momente, die ich so cool fand, dass ich froh bin, dass ich sie gesehen habe. Mhm. Und das war eine Serie, die hat auch extrem gespalten. Die hat sogar ein richtig hartes Fandom, das beobachte ich, aber es ist sehr klein. Mhm. Die mir mal als Star Wars-Hater einfach abstempeln würde. Das ist durchaus in der Hardcore-Star Wars-Fanbase, aber die absolute Mehrheit bei The Acolyte. Das spaltet richtig hart und eher in Richtung negativ. Kenobi spaltet gefühlt für mich, ich weiß nicht, wie du es beobachtest, irgendwo in der Mitte, zwischen entweder man hasst es oder man liebt es, weil man, weiß nicht, die Prequels absolut vergöttert, wobei das auch schon wieder eine schlechte Begründung ist, weil selbst wenn ich sie vergöttere, kann ich genau deswegen die Serie nicht gut finden. Also ich habe das Gefühl, dass Kenobi irgendwo in der Mitte die Leute spaltet. Und bei Skeleton Crew würde ich das Wort Spalt noch nicht mal in den Mund nehmen. Also ich glaube, bei Rotten Tomatoes waren es 90% bei den Kritikern Zustimmung und bei den Fans stand jetzt der Aufnahme 80%.
Ja, deswegen.
Was für eine Star Wars-Serie echt gut ist.
Also wenn ich jetzt so meinen Senf dazu abgeben würde, wie ich das circa sehe, die Spaltung generell bei unterschiedlichen Projekten. Ich würde sagen, The Last Jedi ist wirklich so eine 50-50-Nummer. Also es gibt 50%, die den hart lieben. Mhm. Hart lieben. Und es gibt 50%, die den hart hassen. Mhm. Ja. Aber es ist ein Film, und das muss man ihm ja lassen, der provoziert Meinungen. Mhm. Ja. Und also der polarisiert ganz krass. Und ich glaube, dass der Star Wars wirklich in der Mitte durchgeschnitten hat.
Absolute Ambivalenz. Hate it or love it.
Ja, aber ich glaube auch, dass der wirklich, der ist in der Mitte. Also
es ist schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen. Ne? Also wenn man sich jetzt in Kommentaren aufhält, auch bei uns, also egal ob unter meinen Videos, die sehr positiv über The Last Jedi sind, oder bei deinen Videos, die sehr negativ sind, das ist ja, wie Leute engagen mit Videos und wie sie auf Social Media engagen, ist ja nicht so repräsentativ, wie man meint. Und deswegen ist es so schwer, da wirklich ein Bild zu finden. Weil umgekehrt war der Film im Home-Release weitaus erfolgreicher als Infinity War, als die Avengers. Wo man wirklich denkt so, wie kann das denn sein?
Das ergibt für mich Sinn.
Das hat mich gewundert.
Nee, das hat mich nicht gewundert, weil Infinity War war trotzdem für alle so eine safe Nummer, weißt du? Mhm. Aber ich glaube, Last Jedi wollten sehr viele noch mal gucken und auch anderen zeigen und sagen, ey, guck dir das mal bitte an. Ja, was hältst du davon, weißt du? Das ist ja so ähnlich wie Madame Web, dass der Nummer 1 war bei Netflix Trending.
Na, also bei Madame Web gibt man ja kein extra Geld aus.
Nein, ich wollte es nochmal sagen. Madame Web wollte ich jetzt nicht vergleichen mit The Last Jedi. Okay. Weil das würde ich jetzt einfach nur hinterher treten. Das wäre der Taika Waititi-Move, den Ball sehen und gegentreten. Nein, ich rede davon, es gibt aber Filme, die so heiß diskutiert werden, dass die danach einfach trenden. Es ist so. Und Madame Web war ein Trending Topic, weil der wurde halt heiß gehandelt als der neue The Room. Hm. Okay. Und ist er auch für mich.
Ja. Bei The Last Jedi ist ja eher das Phänomen, wenn du zur Love It-Fraktion gehörst, ist das ein unfassbar rewatchable Film. The Last Jedi habe ich, glaube ich, 4-mal im Kino gesehen. 4-mal. Und ich habe leider den Re-Release verpasst, den wollte ich mir sogar anschauen.
Ich habe ihn 3-mal im Kino gesehen, will ich nur sagen.
Und das als jemand, der ihn nicht mag. Also interessant, wie oft er wieder gesehen hat. Infinity War habe ich bis heute nur einmal gesehen. Ich sehe keinen Grund, den in nächster Zeit nochmal zu gucken.
Ich habe Infinity War 2-mal im Kino gesehen, meine ich. Aber auf jeden Fall, also den Marvel-Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe, das sind das Guardians 3 und Avengers 1. Für Avengers 1, glaube ich, war ich 5-mal im Kino. So, aber ja. Aber Dingsbums, um zurückzukommen. Also das war jetzt Last Jedi, 50-50. Dann gehen wir zu Kenobi. Mhm. Da, glaube ich, ist es eher so 60-40. Ich glaube, da ist der bittere Beigeschmack, den spüre ich zumindest. Selbst in positiven Videos, weißt du, weil ich gucke ja nicht nur meine Bubble an. Mhm. Den spüre ich da mehr. Mhm. Ja? Und das war halt auch sowas, das hast du sehr richtig gesagt. Ich denke mir so, wenn du die Prequels sogar liebst, und ich liebe die ja nicht. Aber wenn du sie liebst, hast du ja auch so deine Probleme mit Kenobi. So. Und ich finde, da hast du sehr recht. Ich finde dein Video übrigens bis heute faszinierend gut zu Kenobi. Ich bin ein großer Fan von deinem Video und ich gebe dir zu 95% recht in deinem Video.
Ich weiß, da war ein Punkt, wo du mir nicht...
Nein. Ich gebe dir recht, dass das, weißt du, du hast gesagt, das größte Problem von Kenobi.
Ja, genau.
Und ich halte dein Video für perfekt, weil das heißt, es würde das zweitgrößte Problem von Kenobi. Weil ich finde, du hast in allem recht, was du da sagst. Also, das sieht halt wirklich stümperhaft scheiße aus und da hast du einfach Nagel auf den Kopf getroffen. Aber ich finde, die Drehbücher sind noch ein Ticken schlimmer als die Inszenierung.
Also, bei mir war es die Inszenierung, genau. Das Video ging viel um Kamera und die Regiearbeit dahinter.
Ja.
Weil es ist ja faszinierend, wenn du einen der besten Kameramänner der Welt hast, der diese Serie macht. Und du kannst das höchstens erahnen, wenn du das weißt. Und es gibt Gründe dafür. Weil wenn du jetzt Frames nimmst aus Kenobi, nur Frames, dann sehen die ja teilweise toll aus. Ja. Aber nicht, wie sie inszeniert und geschnitten sind. Also ein Bewegbild. Das ist ein ganz eigenes Thema. Übrigens, jetzt wieder zu Skeleton Crew zu kommen, das ist etwas, was man Skeleton Crew zum Beispiel gar nicht vorwerfen könnte. Das ist nämlich vom Production Design und Value und der Konsistenz der Inszenierung ist das eine der stabilsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Star-Wars-Serien, die es überhaupt gibt.
Ja, also ästhetisch finde ich auch super. Jetzt mach ich schnell. Acolyte, glaube ich, ist wirklich eher so 30-70. Also von
so, beiden. Ja.
Okay, also
ja, denke ich auch, ja.
Also und das ist nett, vielleicht ist es sogar 80-20, aber es ist wirklich.
Ja.
Also das wird halt gehasst. Und das verstehe ich halt auch. Das ist für mich auch unentschuldbar, diese Show. Aber Skeleton Crew habe ich das Gefühl, und ich glaube, die leidet halt auch daran, woran Solo A Star Wars Story gelitten hat. Und zwar, sie kommt direkt nach einem Projekt, das sehr viele Leute nicht mögen. Und das kann man dieser Show jetzt nicht vorwerfen. Aber ich habe das Gefühl, wenn Star Wars jetzt wirklich einen richtigen Win haben will, und Skeleton Crew hat echt eine Fanbase, die da sehr loyal ist, absolut. Aber ich gucke jetzt mal hier rein. Wenn ich mir jetzt Artikel durchlese, dass Skeleton Crews Einschaltquoten bisher die niedrigsten sind, die es je auf dem Streaming
gibt. Du verallgemeinerst es gerade ganz gefährlich. Weißt du, warum du das gerade verallgemeinerst?
Warum?
Weil die Nielsen-Erhebung, und auf die berufen sich alle Artikel, die Nielsen-Erhebung beruft sich ausschließlich auf die Premiere. Und das sind die ersten zwei Folgen. Die haben nur die Premieren vergleichen können, weil sie sonst keine Ahnung haben, wie Skeleton Crew performt hat. Und das weiß man ja nicht.
Mhm.
Und das ist entscheidend, weil The Acolyte hatte auch keine gute Premiere. Und Skeleton Crew lief 20% schlechter. Man muss aber immer noch dazu sagen, es ist Disney Plus, es ist Nische, es ist gleichzeitig Star Wars, es ist ein großes Franchise. Der Release wird jetzt in den ersten Tagen besser gewesen sein als, sagen wir mal, irgendeine HBO-Serie. Ne? Also weil HBO eine viel niedrigere Reichweite als Disney hat. Deswegen, das ist das eine, was man betrachten muss. Und das ist nicht der Hauptbetrachtungspunkt für einen Publisher im Streaming-Bereich. Weil einerseits steht das Budget dem allen gegenüber. Und The Acolyte hat, glaube ich, 60% gekostet. Umgekehrt, Skeleton Crew hat 60% gekostet von dem, was Acolyte gekostet hat.
Ja.
Gefühlt aus der Beobachtung einer dritten Person, auch mit weniger Marketing-Budget. Das heißt, wahrscheinlich hat es sogar nur 50% gekostet. Hat trotzdem 20% nur weniger Zuschauer gehabt in der Premiere. Irgendwo kurz vor den Feiertagen an Weihnachten. Was nicht der optimale Zeitpunkt eigentlich ist. Das Interessantere für Streaming-Publisher zu sehen, ist hier aber die Zuschauer-Retention. Das ist das Entscheidende. Wenn du zum Beispiel Rings of Power nimmst, was ja eher als epischer Fehlschlag gehandelt wird, bei dem, glaube ich, immer noch nicht die dritte Season offiziell angekündigt ist.
Ey, also ich sag, also das ist ja eh meine Vorhersage. Rings of Power wurde konzipiert für 5 Staffeln. Die wird es nicht geben.
Meine Vorhersage ist, es gibt eine dritte und abschließende Staffel.
Ja, höchstens.
Ich glaube, die Story gibt das her, dass man es nur in 3 Staffeln erzählt.
Na, die Scheiße ist halt
so teuer.
Die Scheiße ist so fucking teuer. Genau. Das ist halt das, was ich auch meine. Rings of Power kostet, ja, bitte, Marco.
Also, das Ding ist, ja, jetzt wolltest du auch gerade sagen, es kostet so unglaublich viel Geld, aber die Zuschauer-Retention von Rings of Power ist ja katastrophal.
Ja.
Die ist nämlich, ich glaube, weit unter der Hälfte dieser Zuschauer bei der Premiere haben die erste Staffel überhaupt zu Ende gesehen. Jetzt weiß ich nicht die Zahlen von der zweiten Staffel.
Das sind nochmal 40% abgesprungen, von denen, die ohnehin schon raus waren. Deswegen sage ich auch, das war's jetzt mit denen, weil diese Serie hat 500 Millionen gekostet. Mhm. 500 Millionen.
Die erste Staffel nur, glaube ich.
Die erste. Ja. Und ich bin halt der festen Überzeugung, wenn du so viel Geld in eine Serie pumpst und das auch noch dein Flex ist, es ist ein ziemlich dummer Flex, weil dann sagst du einfach, du bist sehr gut darin, Geld auszugeben. Ja, also, weil damit Rings of Power überhaupt erfolgreich wird, und ich rede jetzt so von Break-Even erfolgreich, muss es die erfolgreichste Serie der Welt sein. Muss es. Bei diesem Budget. Und es ist weder ein kulturelles Phänomen geworden, ist es nicht. Es hat abgeschmiert gegen House of the Dragon in der ersten Season allein, was ein Spin-off war von Game of Thrones, was sehr, sehr spaltendes Finale hatte. Aber ich glaube, selbst das Ende von Game of Thrones Staffel 8 hat Leuten nicht so übel aufgestoßen wie Rings of Power. Und bei Rings of Power ist nämlich auch das Ding. Game of Thrones hat zumindest diesen Last Jedi-Effekt, dass Leute bis heute über dieses Finale sich die Köpfe einschlagen. Rings of Power ist das, wo Franchises sterben. Und was ich damit meine, ist Apathie. Das ist Indifferenz. Das ist, wenn du irgendwann sagst, nee, also juckt mich einfach. Und da war ich ja sogar, weißt du? Da
hab ich und gesagt, ich denke nicht mal über Rings of Power nach, wenn ich Herr der Ringe gucke.
Ja,
also null. Ich mache einen Rewatch von Herr der Ringe und Rings of Power existiert in meinem Kopf in der Sekunde gar nicht. Ich mache gar keine Querverweise in meinem null. Kopf. Ich denke überhaupt nicht drüber nach. Und dann, wenn man drüber redet, kommt vielleicht Rings of Power auf. Und selbst das eigentlich kaum, weil alle dann so konzentriert auf diese Filme sind, wenn man danach drüber redet. Das ist sehr interessant. Apathie ist echt ein guter Begriff dafür.
Ja, und Indifferenz. Also Franchises sterben nicht, wenn sie mal eine schlechte Season, schlechten Film oder eine schlechte Phase haben, wo Leute sagen, das ist Mist. Franchises sterben erst richtig, wenn Leute sich nicht mehr dafür interessieren. Ja. Wenn die einfach weg, wenn die wegbleiben. Weißt du?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Also, es gab ja auch früher immer diesen Satz, es gibt nicht so etwas wie schlechte Publicity. Es ist aber doch Publicity. Ja. Aber wenn niemand über dein Produkt redet, dann ist die Kacke am Dampfen. Weißt du, es ist wie eine Beziehung. Es ist, wenn du jetzt deine Ex-Freundin immer noch zur Hölle verteufelst und mega wütend bist, dann sind da noch Gefühle, die nicht gelöst sind. Weil Hass ist auch eine Form von Gefühl, ja. Aber wenn du dann irgendwann, du siehst einen Kumpel und der sagt, ich habe deine Ex gesehen und sagst, ja, okay. Und es ist dir wirklich egal, dann bist du drüber hinweg. Und ich habe das Gefühl, wir kommen mittlerweile in dieser Franchise-Entwicklung dort an, wo Fans drüber hinweg sind, über manche Franchises, wo die sagen, nee, ich war wütend, ich wurde verbrannt. Ich wurde immer wieder verbrannt. Ich war wie in einer toxischen Beziehung. Ich bin jedes Mal zurückgekehrt, habe mir das neue Produkt angeguckt, in der Hoffnung, dass doch noch ein Blumenstrauß oder so kommt oder irgendwas. Aber ich gehe jetzt. Und wenn die gehen, ja, dann ist Kacke. Ich glaube, das sehen wir in Teilen sogar im MCU, in Teilen. Und ich meine das jetzt nicht, dass das ganze Franchise damit im Arsch ist. Ja. Dieses Gespräch hatten wir ja auch, das hattest du auch mit Luke von Nerd Factory. Ja, wo ist denn jetzt der Marvel-Tod und so weiter? Und es stimmt, wenn jetzt sowas kommt wie Spider-Man No Way Home oder wenn jetzt kommt wie Deadpool und Wolverine, diese großen Tentpole-Filme, ja, das ist da. Aber Agatha, darüber haben nicht viele Leute geredet. Weißt du, über Ironheart sag ich dir jetzt schon. Wird niemand reden. Ja, das interessiert niemand. Das ist tatsächlich ein Comic-Charakter, ähnlich wie Miss Marvel, der fünfmal gecancelt wurde, allein in den Comics, und umgeschrieben wurde, weil das niemand gelesen hat. Ja, und es ist viel schlimmer, als wenn Leute sich das kaufen und sagen, boah, ist das scheiße. Und ich finde Ironheart jetzt schon scheiße gelöst in Wakanda Forever, dass die einfach in ihrer Garage das baut, wofür Tony sein Lebenswerk irgendwie gegeben hat. Und ja, dann sagt man ihr, ey, wir brauchen dich, die Welt ist irgendwie in Gefahr, und sie sagt, nö. Und dann irgendwann sagt sie, okay. Ich so, das ist keine Charakterentwicklung. Das ist genau das Problem, was es gibt mit diesen neuen Ersatzfiguren. Aber bei Star Wars merke ich, dass ein Großteil der Fans so abgeschreckt und abgeekelt waren nach Acolyte, dass die jetzt sagen, ich höre erstmal, was Leute über Skeleton Crew sagen. Ich höre mir das erstmal an. Ich gucke mir das nicht.
Aber das ist gerade so schön, dass du sagst, weil das ist jetzt das, was ich auf Social Media so wahrnehme. Die Leute lieben Skeleton Crew.
Die es gesehen haben, sind zumindest positiv. Also
mein Eindruck ist, dass die Retention viel größer ist als jetzt zum Beispiel bei Acolyte.
Unterschätze nicht die Macht des Hate-Watchens, okay? Also ich glaube, die Retention Rate war gar nicht mal so schlecht, aber im Gesamten kann es auch sein, dass mehr Kanäle geguckt wurden, die über die Acolyte abgehatet haben, als tatsächlich die Serie
Acolyte. Also ich habe schon viel mitgekriegt, dass Leute nicht bis zur 5. Folge gekommen sind. Und die 5. Folge von Acolyte ist halt die, die es noch am ehesten rausreißt.
Ja.
Ja, also das ist schon viel in meiner Bubble passiert. Wie gesagt, das sind immer diese Social-Media-Bubbles. Deswegen ist es schwer, immer zu sagen, wie repräsentativ das ist, was wir beobachten. Aber bei Skeleton Crew, ich höre ja nur gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Also auch im Bekanntenkreis, auf Social Media, in der Öffentlichkeit. Du jetzt selbst unter deinem Video, weil das halt erstmal dieses negative Framework drumherum hat mit dem Thumbnail, mit dem Titel. Mhm. Auch wenn du sagst, die Serie selber ist ja nett, aber, und es geht jetzt um das Ganze drumherum, trotzdem wird dir erstmal, und selbst mir ging das ja so, ich saß ja Wusa und Ohrläppchen massierend, saß ich davor und hab gedacht, oh nein.
Versteh mich nicht falsch. Ich finde die Serie immer noch nicht wirklich gut, okay? Aber ich find's jetzt auch nicht scheiße. So, ich find, die ist so, das ist das, was du manchmal sagst, dieses, die tut ja nicht weh. Ja. Ich find, die Show tut niemandem richtig weh, ja. Sie ist so inoffensive wie möglich, finde ich wirklich. Und sie ist halt da. Aber in meinen Kommentaren kriege ich halt entweder, das ist nett oder das ist gut.
Ja, die Frage ist halt, und das ist der nächste Step bei Skeleton Crew, für wen ist sie da?
Ja, klar. Ja.
Und du weißt auch ganz genau, wie ich dich gekriegt habe in unserer ersten Podcast-Folge, indem ich dir von meinen Plänen erzählt habe. Yeah. Dass ich wirklich gedacht habe, ist das vielleicht der perfekte Einstieg für meinen Neffen zu Star Wars? Weil er ist schon vertraut mit Star Wars, er liebt Luke Skywalker, er hat Luke Star Wars Lego. Er hat all das, weil ich gemerkt habe, dass er schon in der Marvel-Welt ist. Also, dass er großer Spider-Man-Fan ist, dass er großer Captain America-Fan ist. Das ist alles sehr cleveres Marketing oder von mir aus contentmäßig sehr clever von Disney Plus, weil sie ja so diese kleine Spider-Man-Serie für Kleinstkinder haben. Spider-Man and His Amazing Friends heißt es, glaube ich.
Ja.
Kommt super an. Und ich habe mich damals noch gewundert, warum kennt der alle Avengers? Der hat doch noch nie irgendwas davon. Oh. Und es war wirklich diese Zeichentrickserie. Und dann dachte ich, muss gegensteuern. Aber da war er, was war er alt? 4, 5 Jahre vielleicht. Und da war natürlich das Problem, 4 Jahre sogar. Da war das Problem mit 4 Jahren, was soll ich ihm vom Star Wars zeigen? Das geht ja alles nicht. Also man denkt auch immer, die Prequels, die sind ja so kinderfreundlich. Nee, da werden viele Gliedmaßen abgehackt. Der Junge schläft danach nicht mehr gut. Was mache ich bloß? Und da habe ich mit ihm Lego Star Wars gespielt. Und ich weiß noch den Moment mit dem
Controller. Ja, wie alt ist dein Neffe?
Der ist jetzt 7, er wird demnächst 8 in 2 Wochen. Ich sag oft, er ist 8, aber eigentlich nur, weil er bald 8 ist. Jetzt wird er wirklich bald 8. Und er hatte ja diesen Controller von Xbox in der Hand und dann kommt das Lego Star Wars, nicht Lego Star Wars, dann kommt das Star Wars Logo reingeflogen und mit der Musik dazu und dann war so, wow. Und dann war ich heul gleich, ich hab ihn mit Star Wars. Und seitdem liebt er halt Luke und Leia. Luke wegen dem Lichtschwert, Leia, weil die sich in dem Spiel als Stormtrooper verkleiden kann. Mhm. Und er liebt Stormtrooper so sehr. Ich habe immer noch so das Entry zu Star Wars gesucht. Ne? Er ist zu jung. Ich und mein Bruder, beide Star Wars-Fans, haben uns natürlich dabei erwischt, dass wir immer wieder mal was gezeigt haben, so dosiert. Das kann man vielleicht zeigen. Guck mal, so sieht der Battle von Hoth so ungefähr aus mit den Raumschiffen und so. Nicht die Fußsoldaten, die alle weggeschossen werden, sondern ne? Nur, dass er mal so ein Gefühl für Scale von Star Wars kriegt. Und wie gesagt, im letzten Podcast habe ich ja noch überlegt, ist das jetzt der richtige Einstieg? Und am Anfang war ich ja noch der Überzeugung, nee, es ist er eigentlich nicht. Weil direkt die erste Szene von Skeleton Crew ist relativ hart. Mhm. Und das für ein Kind, das bei Bowser Angst kriegt, am Anfang vom Super Mario Film, weil als Bowser noch sehr düster dargestellt wird, habe ich auch bei anderen Kindern gehört oder von anderen Kindern gehört im Bekanntenkreis, die den Super Mario Film gesehen haben, dass der Bowser gleich am Anfang, weil er so gruselig dargestellt wird, so eine Hürde ist.
Ja, ja, wo er die Pinguine angreift, oder?
Ja, also bis es lustig wird, ist das eine Hürde. Und dann muss man sie teilweise zur Seite nehmen. Sie sind im Kino, wusste ich auch nicht, so als Rückzugspunkt für Kinder ist oft die Treppe, weil das dann so eine Fluchtmöglichkeit ist. Die gehen dann auf die Treppe, gucken von da aus den Film weiter, weil jetzt können sie sich entscheiden, Fight or Flight. Gucke ich es mir an oder renne ich weg? So, total interessant, wie Kinder darauf reagieren. Und so ähnlich war es ja bei Skeleton Crew. Ich habe gedacht, okay, der Anfang, Hürde. Dann hatten wir unseren Podcast und am Ende des Podcasts war ich der Überzeugung, ich glaube, ich kann es doch probieren über die Weihnachtsfeiertage. Und soll ich dir sagen, ich habe es probiert. Ich habe auch meinem Bruder das so gepitcht, der großer Mandalorian-Fan ist auch vor allem. Das ist, glaube ich, seine Lieblings-Star-Wars-Serie. Lass uns das zu dritt gucken. Ich glaube, das geht. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, das ist die Hürde, das ist die Bowser-Hürde. Aber ich glaube, es geht. Und wir saßen so beisammen, gucken das. Ich lese ihm natürlich auch den blauen Text noch vor, weil der ist zu langsam noch im Lesen, um das so schnell zu lesen. Also mit den Piraten, ne? Wie sie die Galaxie unterwerfen. Und auch mir und meinem Bruder ist mal wieder aufgefallen, wenn du die erste Szene von Skeleton Crew siehst, die ist halt so hart von The New Hope geklaut, ja, dass es ja natürlich schon einen stören kann. Aber jemand, der das zum ersten Mal sieht, natürlich nicht. Und es war auch gruselig. Und da kam auch die Frage, das macht mein Neffe immer, wenn er so große Angst kriegt, dann fragt er erstmal bei so Filmen und Serien, ist das echt? Und das ist bei Star Wars und ich wusste gar nicht, was ich drauf sagen soll. Weil, will ich ihm jetzt die Illusion kaputt machen? Ich glaube, ich muss, damit er nicht heulend wegrennt. Und mein Bruder gleich so, nein, das ist nicht echt, das ist ein Film, entspann dich und so weiter. Und dann hat er die erste Szene auch durchgehalten und wir haben Händchen gehalten dabei. Und er sagt zwar, das war alles kein Problem und so im Nachhinein, ne? Aber ich habe gespürt, wie seine Hände immer mehr geklincht haben, als es in Richtung auch von dem Tresorraum ging, was ist hinter der Tresortür und so. Das war ein richtig schönes Erlebnis, das mit ihm zu gucken. Und wir haben dann auch direkt zwei Folgen geschaut. Und also back to back. Und dann wollte er lieber wieder spielen, anstatt jetzt so eine riesige Binge-Party zu machen. So ist er gar nicht drauf. Aber das hat auch mit einer anderen schönen Beobachtung zu tun, die vielleicht Leute von euch auf Social Media bei mir gesehen haben. Mein Neffe hat ein neues Lieblingsspiel gefunden. Und ich bin gespannt, wie deine nostalgische Verbindung dazu ist, weil ich wollte es auf der Switch spielen. Kennst du, also wie gut bist du bei Zelda dabei?
Oh, Ocarina of Time.
Ja.
Das ist so mein Zelda. Das ist so richtig meins. Und direkt, als du es gesagt hast, als Zelda gefallen ist, höre ich im Kopf, und ich sehe den King, wie heißt die? Oh Gott, das ist lange her. King Kodongo?
Ja, kann sein.
Der da rumtanzt, sagt, wuh, das fetzt, das groovt. Ja, weil du spielst ihm Salias Lied vor und das feiert er und dann macht er wuh, das fetzt. Das ist mein Game. Also,
Ocarina Zelda of Time ist ein life-changing Game für mich gewesen.
Für mich auch.
Das auf dem N64 zum ersten Mal zu sehen, so filmisches Spiel, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das war das erste Spiel, das ich in meinem Leben gesehen habe, auf dem N64 dann, das Lens-Flair hat.
Ja.
Also sowas super cineastisches einfach.
Und da war die ja auch mega geil drauf. Das haben die am Intro so richtig reingemacht. Obwohl, was war zuerst da? Ich weiß nicht, weil es gibt zwei Spiele, die sehr nah beieinander waren, die beide Lens-Flair hatten. Das andere war Lylat Wars, das Star Fox-Spiel.
Ach so, ja. Lylat Wars war aber vor Ocarina of Time. Aber Lylat Wars habe ich nur ein bisschen gespielt.
Oh mein Gott.
Ich habe noch Star Fox gespielt, mein Freund.
Star Fox ist ja auch Lylat
Wars. Ja, aber auf dem SNES. Lylat Wars heißt ja nur aus rechtlichen Gründen. Eigentlich müsste Star Fox 64 heißen.
Nein, nein,
Lylat Wars bei uns?
Nein, es heißt Star Fox 64 Lylat Wars. So heißt das Spiel.
Ja, mittlerweile, glaube ich. Aber aus rechtlichen Gründen?
Nee, hieß es damals schon.
Wo hast du es gespielt?
Hier.
Hier in Deutschland?
Ja, aber...
Ich meine relativ sicher, dass es in Deutschland nur Lidl-Wurst heißt.
Nee, das hat einen Grund. Das ist nur handlungsmäßig, deswegen heißt es Lidl-Wurst.
Nee, das hat einen rechtlichen Grund. Die durften das nicht benutzen. Ah, fuck, wie schreibt man Lidl?
Lylat. Star Fox 64 stand da sogar, weiß ich noch.
Ja, kann sogar sein, dass es da stand. Aber Originaltitel Star Fox 64. Originaltitel ist Star Fox 64 und in Deutschland hieß das Spiel Lylat Wars. In Europa und Australien Lylat Wars. Das ist der Vertriebsname wohlgemerkt. Also es kann auch sein, dass im Spiel Star Fox 64 steht. Das weiß ich nicht mehr, weil da bin ich nicht so tief drin. Aber in der Videospielhistorie war das Problem, die hatten irgendwie nicht die Namensrechte für Europa und Australien oder irgendwie sowas. Und deswegen durften sie es nicht Star Fox 64 nennen. Das war der Grund. Aber ist auch egal.
Do a barrel roll. Hey Einstein, I'm on your side.
Sorry für den ganz großen Exkurs, aber es geht um Doppelnostalgie. Es geht einfach um Nostalgie, ne? Weil das löst ja auch Skeleton Crew am Ende in einem aus. Weißt du, ich bin aufgewachsen eben mit Ocarina of Time, da war ich aber schon ein bisschen älter. Ganz vorher habe ich noch lustigerweise mit meinem Cousin, meinen Cousinen drüber geredet. Wir haben zu fünf vor dem Super Nintendo gesessen als Kinder, so mit acht rum, und haben Link to the Past gespielt auf dem Super Nintendo.
Das habe ich nicht gespielt.
Wir haben uns immer abgewechselt. Das war so schön, das zusammenzuspielen, zusammen zu erkunden, weil das ist ja ein rätselhaftes Spiel, also rätselbasiertes Spiel. Das sind ja so viele Rätsel. Man ist immer das Problem, wie kommt man weiter? Und das hast du zu fünf gemacht. Und immer wenn einer gestorben ist, ist der Controller weitergewandert, ne? Was auch was bedeutet bei so einem Zelda-Spiel mit so vielen Herzen, bis der Controller weiterwandert. Aber so haben wir zusammen noch damals Link to the Past durchgespielt. Das heißt, meine nostalgische Verbindung, und wie ich jetzt auch höre bei dir, zu Zelda ist sehr groß, weil Zelda ist ja wirklich so das perfekte Abenteuerspiel-Einstieg, so ein bisschen, wenn man in die Spielekultur rein will. Der perfekte Einstieg im Kindesalter.
Hast du die Hühner so lange gehauen, bis sie dich angegriffen
haben? Natürlich. Und ich glaube, man kommt auch immer von selber drauf, ne? Weil man sich dabei erwischt, dass man in so einem Spiel ja ausprobiert, was geht. Und das hat man nicht irgendwo gelesen, so als Fun-Fact, sondern man macht es einfach und dann
aber
so.
Aber wird gestraft. Shit. Oder wird gestraft. Auf einmal gibt's, wird's zu Hitchcock und die Vögel greifen an.
Ja, der Klassiker. Stimmt, ich habe das in Zelda Breath of the Wild noch nicht probiert. Ja, okay, worauf ich hinaus will ist, ich habe eine Nintendo Switch und ich benutze die eigentlich viel zu wenig dafür, dass ich diese Konsole so liebe. Und ich habe sehr lange mit mir gehadert, Zelda Breath of the Wild zu kaufen. Weiß nicht warum, ich glaube, weil ich nicht so viel Zeit darin investieren wollte, weil das ein riesiges Open World Zelda ist, das nochmal eine ganz andere Herangehensweise hat. Und ich habe das Jahre von mir hingeschoben. Ich habe das vor 2 Jahren halb durchgespielt und hab's dann aus irgendeinem Grund liegen lassen. Hab's ja nicht weitergespielt, obwohl ich's liebe. Ich find's toll. Und ich habe jetzt, über Weihnachten wollte ich wieder spielen. Und da kommt so mein Neffe so zu mir, sieht, wie ich das so anmache, guckt da so rüber. Was ist das? Da habe ich ihm das ein bisschen erklären müssen. Dann wollte er mir ein bisschen zusehen. Und dann hat er so meinen kompletten Weihnachtsurlaub hat der Zelda rauf und runter gespielt. Und hat nach einem Nachmittag schon gesagt, und ich schwöre, er ist der größte Minecraft-Fan auf dieser Welt in dem Alter. Der guckt die Minecraft-YouTuber, der kennt Sachen, das ist unglaublich. Ich komme ja schon gar nicht mehr mit. Ich weiß noch, wie ich zusammen mit ihm Minecraft so erkundet habe. So, ne, also wie neu das für mich war, ein Bett bauen und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist er ein mega Nerd, was Minecraft angeht. Und es ist natürlich eigentlich sein Lieblingsspiel. Er spielt einen Nachmittag Zelda Breath of the Wild und es ist sein neues Lieblingsspiel. Und das fand ich so schön. Und das geht so Hand in Hand gerade mit Skeleton Crew, ne? Dass so zwei so mir nostalgisch wichtige Dinge wie Star Wars und eben Zelda beides in dieser Familienzeit, in dieser Weihnachtszeit zusammengefunden hat in Form eines Neffen, deren beides jetzt total verliebt ist. Und ich hätte noch mehr Skeleton Crew, ich kann es leider nicht mit ihm zu Ende geschaut, wenn er nicht noch viel mehr Zelda spielen wollte als das. Aber was ich beobachtet habe, ne? Ich habe Zelda meinem Bruder gepitcht als Star Wars, als kinderfreundliches Star Wars, als der perfekte Einstieg. Weißt du, wenn ich am nächsten Morgen erwischt habe, Skeleton Crew weiterzuschauen ohne uns beide? Das war mein Bruder. Der ist sogar morgens um 3 aufgestanden. Der hatte extra nachgeschaut im Internet, okay, wann kommt die neue Folge? Mittwochs um 3 Uhr morgens. Der ist 3 Uhr morgens aufgestanden und hat Skeleton Crew geschaut. Und das hätte ich nicht erwartet. Weil wir haben ja drüber diskutiert, wie stark ist wirklich das Mysterium. Catchers die Leute oder nicht? Ein erwachsener Mann liegt unten auf der Couch und guckt die neue Folge Skeleton Crew. Und hat auch gesagt, ist ja kein Problem, dass ich es vor euch geguckt habe. Ich guck's einfach mit euch nochmal. Ne? Also ich wirklich gedacht habe, das war der Moment, wo ich gedacht habe, wie gut ist eigentlich diese Serie? Wie gut sie Kinder erreicht, wie gut sie die Eltern erreicht, die Star Wars Fans im Herzen. Ich fand das so schön. Also, und das bedeutet Skeleton Crew für mich. Deswegen ist das mir nicht egal.
Yep.
Bist du sprachlos?
Nee, ich freue mich da sehr für dich.
Ja, ich sehe das.
Ich kann da nur nicht mitgehen, aber ich freue mich. Aber ich freue mich da ja natürlich für dich. Das sage ich aber auch in meinem Video, ey, wenn es euch gefällt, weil ich fand es voll gemein. Normalerweise gehe ich gar nicht auf solche Kommentare ein. Aber ich habe einen Kommentar bekommen, der hat mich ja schon, das fand ich richtig arschig. Kann ich erst sagen, so nach dem Motto, du mit deinem was hasszerfressenen Herzen, wenn dich diese Serie nicht erreicht, dann ja, dann denke ich mir so, fuck off. Also wirklich fuck off. Wenn du die magst, dann mag die halt. Und lass mich in Ruhe und nimm dir nicht raus, über meinen Herzenszustand zu sprechen. So, ich
finde es eher interessant, darüber zu reden, wo das herkommt, weißt du? Also wie kommt man zu einer, das würdest du ja nicht bei Acolyte kriegen. Bei Acolyte würdest du ja nicht dieses Feedback kriegen. Du würdest ein anderes Feedback kriegen. Aber nicht, dass es um hasszerfressendes Herz geht.
Ja, also ich mag halt auch klassische Abenteuersachen. Ich mag auch die Goodies. Und dafür, dass es so krass gepitcht wurde als Goodies in Star Wars, das kann ich gar nicht so krass unterschreiben, muss ich sagen, letztendlich.
Absolut.
Ich finde Goodies.
Doch.
Ich finde nur, es gibt ein paar Szenen, die sind sehr Goodies.
Ja, natürlich.
Aber es ist für mich nicht die Goodies in Star Wars, weil Goodies ist für mich erstens, diese Kids-Charaktere haben alle so krasse Arcs. Zweitens ist das Pacing, es geht los und hört nicht auf. Und das hatte ich hier nicht. Ich habe teilweise streckenweise gesagt, okay, komm, irgendwas muss passieren.
Du, bei den Arcs gehe ich da ganz anders als du. Ich weiß, was du meinst und du hast nicht ganz unrecht. Aber wenn ich zum Beispiel an den KB-Arc denke, der hat mich überraschend stark betroffen gemacht.
Hat viele, ich weiß. Ich fand das ganz nett. Erneut. Aber das Einzige war, es gab eine Charakterentwicklung, die mich sogar ein bisschen gestört hat, aber nur eine.
Welche?
Jude Law.
Okay.
Und was die Serie hat, was für mich so ein Problem ist, sie hat manchmal Cliffhanger, so oldschool-mäßig.
Die so mittendrin aufhören.
Ja, das stört mich gar nicht, sondern wie dann damit umgegangen wird im Opener der nächsten Folge.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich sag nur Lichtschwert aus.
Ja!
Dachte ich auch, also, das ist billig, dachte ich in dem das Moment. Das ist billig von euch.
Sowas finde ich doof. Sowas Ähnliches gab es in Hawkeye bei Disney Plus. Und die haben im Grunde genommen einen Cliffhanger aus Hawkeye geklaut und die dort nochmal gemacht. Und zwar, da gibt es diesen Charakter, den du so magst, aus Better Call Saul. Wie ist Scamanta?
Tony Dalton heißt der Darsteller.
Ja, genau.
Und er spielt Lalo Salamanca.
Genau. Und da gibt es eine Szene in Hawkeye, endet Folge 3. Ja? Hawkeye ist zu Hause bei denen und auf einmal ein Schwert gezogen, wie ein Lichtschwert, springt es raus, ihm an den Hals gehalten und so nach dem Motto, well, well, well. Um Michael Scott zu zitieren, How the Turntables. Ich liebe es, dass er es so sagt. Well, 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 How the Turntables. Das ist einer der besten Office-Gags ever. Naja, auf jeden Fall, du denkst dir, wow, okay, Kampf. Und der Charakter hat ja in den Comics eine Kampfverbindung zu Hawkeye, in der Serie gar nicht. Ja. Und Folge 4 geht los und er, oh, Missverständnis. So, packt das Schwert wieder ein und dann sitzen die am Tisch. Und ich, also Leute, die euch diesen Plot-Twist abgekauft haben, eine Woche lang, ich hoffe, ihr spürt kollektiv deren Mittelfinger.
Die Kritik ist fair, aber ich finde es schön, dass die Serie auch, ich habe das auch im letzten Podcast schon gesagt, eine Episode ist die Episode.
Ja, ja.
Na, sie hat halt diese Verbindung über den Cliffhanger, der ist billig teilweise, aber ich kann jede Episode zuordnen und das finde ich cool. Jeder hat ein eigenes Thema. Und wenn es nur die Spa-Folge ist, so nach dem Motto.
Die fand ich scheiße.
Die finde ich richtig toll.
Die fand ich scheiße.
Wir gehen da so auseinander.
Also ich glaube, meine Lieblingsfolge der gesamten Serie ist die zweite.
Okay, das ist die Piratenbucht-Folge.
Genau.
Die mochte ich. Die ist auch sehr gut.
Und wenn das so ein bisschen mehr die Show gewesen wäre, so wir springen richtig rein in diese Piratenmythologie und verbringen da Zeit, müssen dann andauernd vor denen fliehen und untertauchen und so weiter. Ich glaube, da wäre es auch mehr meins gewesen. Mhm. Aber die Show unterbricht halt auch sehr viel für Exposition und für Charakterwendungen, die teilweise sehr plötzlich sind. Und ich finde das Writing halt nicht wirklich gut. Ich finde die Inszenierung sehr stark. Ich finde die Bilder sehr, sehr stark. Ich finde, es ist keine Serie, die irgendwie eine Katastrophe ist oder sonst was. Und ja, für Kids, glaube ich, ist das sogar was Schönes. Aber für mich war es so,
ja, das war sie halt leider nicht für dich. Also auch wenn diese Phrase so overused ist. Aber gerade bei Kindersachen gehört das auch so ein bisschen dazu. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Widerspruch, der sich zwangsweise ergibt, wenn du Skeleton Crew nicht magst. Dann positioniert man sich. Also stell dir nur mal ein Äquivalent dazu. Stell dir vor, du würdest ein Video über die drei Fragezeichen machen. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
Okay, ich muss jetzt was gestehen. Ja. Ich habe die drei Fragezeichen noch nie in meinem Leben gehört, noch nie in meinem Leben gesehen, noch nie in meinem Leben gelesen.
Lass mich das für eine kleine Geschichte wieder von mir nutzen, okay? Ich auch nicht. Dann hatte ich aber eine Einladung.
Da habe ich gesehen.
Für die Premiere, für die Weltpremiere des neuen Films. Das ist der zweite der neuen Trilogie, oder zumindest der neuen drei Filme, weil sie haben 2 und 3 back-to-back gedreht. Das wusste ich auch nicht. Der erste drei Fragezeichen von 2023 war der erfolgreichste deutsche Film im Kino 2023. Ich hatte keine Ahnung. Kann man sich auch denken, weil oft sind Kinderfilme relativ weit oben, weil die werden viel geschaut. Ich hatte aber keine Ahnung, dass er so erfolgreich war. Und ich war auf der Premiere, oder ich habe ja die Einladung für die Premiere gekriegt und ich wollte da eigentlich nicht hin, weil wozu, ich habe keine Verbindung zu drei Fragezeichen. Ich bin mit TKKG aufgewachsen, also ich bin nicht komplett gegen kleine Detektivgeschichten, sondern es ist meine Jugend gewesen. Bei mir waren es halt nicht die drei Fragezeichen, sondern TKKG. Und dann ist mir eingefallen, dass ein Freund von mir 2 Töchter hat und ich weiß, dass die eine sehr leseaffin ist. Und deswegen dachte ich, könnte die versehentlichen drei Fragezeichen-Fan sein. Und dann habe ich gefragt und er gleich so, ja, das Hörspiel und sie liest gerade das Buch und so weiter. Okay, cool, gehen wir zusammen hin. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sein, der Film ist jetzt nicht so 100% meins. So, ich bin sowieso nicht das Zielpublikum, aber der ist relativ pfiffig inszeniert, gerade für einen deutschen Film. Und das ist so ein ganz schreckliches Prädikat, finde ich selber. Es tut mir leid, dass ich das jetzt bediene auch noch. Aber es gab viele Momente in der Inszenierung, wo ich überrascht war, wie gut der inszeniert ist. Und ich mochte den Cast sehr, also dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ihr habt da einen Ulrich Tukur gecastet und so. Da ist auch für die Erwachsenen doch noch was dabei und cool. So, und die können sich ein bisschen ausleben. Aber es ist sehr theaterdeutsche Dialoge. Hört sich, als wenn die Augen zugemacht hast, ich habe das sogar ein paar Mal probiert, ich habe die Augen zugemacht, ja, es funktioniert wie ein Hörspiel. Aber es sind auch die drei Fragezeichen, das ist die DNA. So. Und ich würde den irgendwo in der Mitte einordnen, zwischen eigentlich gut gemacht, aber nicht meins, so in der Richtung. Und so ähnlich habe ich auch meine Kritik auf Letterboxd geschrieben. Aber ich habe eben auch dazu geschrieben, die einzige Kritik, die eigentlich zählt, war das kleine Mädchen, das neben mir saß, 11 Jahre alt, die total gespannt war, sich das Popcorn nur so reingeschaufelt hat, während sie den gesehen hat vor Anspannung, sie so viel gelacht hat, die so eine Freude hatte. Und ich habe sie direkt danach gefragt, wie sie den Film fand. Und sie so, super, du? Und ich so, ja, okay, aber. Und sie so mit großen Augen, was? Ich hätte das nicht glauben können. Ich hätte mir nicht glauben können, dass ich irgendwas Negatives über diesen Film zu sagen habe. Und dann habe ich sie, keine Ahnung, wie wenn wir eine Diskussion führen, ist dann habe ich eine Anschlussfrage, um zu entlarven, dass sie vielleicht doch nicht so gut darüber denkt. Und habe sie gefragt, ja, würdest du denn den dritten Teil gucken wollen? Und sie so, ja, natürlich. Und dann habe ich kapiert, nee, meine Kritik zählt nicht, die ist völlig wurscht. Die hatte gerade die Zeit ihres Lebens, der Cast war da auf der Bühne. Und das ist das, was ich aus diesem Film behalte. Und das war wirklich ein fantastisches Erlebnis insgesamt. Und nächstes Jahr ist schon die Premiere des dritten, weil sie Back-to-Back gedreht haben. Und ich habe sogar mir diesen Gag erlaubt. Ich weiß nicht, ob du den dann auf Instagram gesehen hast. Ich habe einen der drei fotografiert. So creepy-mäßig. Ich saß in der ersten Reihe im größten Kinosaal Münchens, was aber ein cooler Platz ist für so einen Film. Hab die Leute auf der Bühne fotografiert und hab gesehen, der eine, ey, ohne Witze, der zweite Detektiv, Peter Shaw, Nevio Wendt spielt ihn, der sieht aus wie Tom Holland. Das kann mir doch keiner, das ist doch unglaublich. Wenn der da im Anzug steht, mit den Haaren, mit diesem Scheitel, ich mach da Fotos, das ist doch der deutsche Tom Holland, oder? Ich habe auch keinen Widerspruch gekriegt dazu, zu meinen Postings, nur Liebe, nur so Herzchen. Und ich habe ihn sogar markiert, der Vollständigkeit halber, wenn ich schon Creepshots von jemandem mache, markiere ich ihn wenigstens. Da kann er immer noch sagen, ich soll es runternehmen. Und dann hat er mich angeschrieben, Nevio Wendt, und hat sich geoutet als Zuschauer von meinem Kanal. Und das war so ein, dann hatte ich so meinen Fanboy-Moment, wo ich gedacht habe, oh, das ist so sweet, was du gerade schreibst. Und ich fand ihn auch tatsächlich richtig gut. Also der hat Talent, der hatte auch den Look offensichtlich dafür, ein deutscher Filmstar zu werden. Deswegen Shoutout an Nevio Wendt. Und die Mädels, mit denen ich da war, die haben sich von den drei Fragezeichen, von zweien von denen, von Justus und wie heißt der andere, Ben, glaube ich, von denen haben sie sich die Autogramme geholt, so aufs Poster, auf so ein kleines Poster, haben sich die Autogramme draufschreiben lassen und die schreiben auch mit den Rollennamen, Justus und Ben. Die brechen gar nicht diese Immersion für die Kinder, dass sie jetzt mit ihrem echten Namen unterschreiben würden.
Ja, aber sowas ist süß. Sowas fand ich ja auch so süß damals als, kennst du das, wo Robert Downey Jr. als Iron Man einem kleinen Jungen, der dem ein Arm fehlt.
Hast du das gesehen? Und dann, ich kenne die Geschichte, ja.
Die gibt's auf YouTube. Und dann hat er ihm als Iron Man eine Iron Man Prothese geschenkt. Ja. So ein Superarm. Ja. Und das ist mega schön. Das waren für mich auch die schönsten Interviews zu Avengers Age of Ultron. Mhm. Da hat man Kitty Thor. Kennst du Kitty Thor? Nee. Da hat man das musst du sehen, ist einfach nur süß. Das ist auch kein trauriger Beigeschmack. Ja. Kitty Thor hat man in Junkets reingehauen mit den Avengers. Also er hatte sie alle. Er hatte Newcomer hier, Aaron Taylor Johnson und hier Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Jeremy Renner und so weiter und so fort. Und die sind halt, also gerade Robert Downey Jr. ist die ganze Zeit in Character geblieben. Mhm. Weißt du, er war halt für die dann Tony. Mhm. Und es ist so süß.
Ja.
Und wie krass die sich freuen.
Oder wenn Tom Holland als Spider-Man verkleidet ein Krankenhaus besucht, ne? Und du merkst, dass es den Leuten eine Herzensangelegenheit ist. Mark Hamill hat Ähnliches gemacht als Luke Skywalker, ohne den Charakter zu brechen und so, ne? Ich meine sogar Christian Bale schon als Batman. Also ich liebe es, wenn Hollywood-Stars sich diese Bürde auferlegen, sowas zu machen. Und du merkst, es ist nicht nur ein Promo-Move, weil das auch nicht ausgeschlachtet wird promomäßig, sondern die mitgefilmten Videos der Eltern gehen viral und nicht, dass ein Kamerateam dabei war, um das extra zu filmen und auszuschlachten. Und das geht einem nochmal extra ans Herz. Und um meine Geschichte
zu beenden. Weißt du, wer das auch viel gemacht hat? Ja? Weißt du, wer das auch sehr viel gemacht hat? Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.
Ja, als Jack Sparrow, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, aber worauf ich, dann ist er aber nicht betrunken erschienen.
Safe Events. Schon, aber ja.
Nee, Jack Sparrow spielt ja immer nur betrunken. Darauf wollte ich hinaus. Du meinst was anderes. Ich meinte die Rolle. Die Rolle
ist immer betrunken. Er geht dann zu dem Kind und sagt, you look familiar, have I threatened you before?
Echt? Hat er so gemacht?
Nein.
Ach so, das wäre witzig. Aber jetzt kurz diese Geschichte zu beenden. Die haben halt nicht das Autogramm gekriegt von Peter Shaw, also vom zweiten Detektiv. Und dann hat mir Nevio Wendt ja geschrieben. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, also ich frag ihn einfach mal. Die zwei Mädchen, mit denen ich da war, die haben leider kein Autogramm mehr von dir. Hättest du vielleicht noch Autogrammkarten rumliegen, die du ihnen zuschicken kannst und so? Und er hat so gleich angeboten, ja, ich kann von allen dreien und so. Nee, wir brauchen wirklich nur deine. Deine fehlt. Und dann hat er die in die Post gepackt und losgeschickt. Also vielen Dank dafür nochmal. Du hast zwei Kinder sehr glücklich gemacht. Und also noch sind die nicht angekommen, du wirst sie sehr glücklich. Ich meine, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Das ist das Allerbeste dann. Und das ist etwas, worauf ich jetzt mit diesem langen Exkurs hinaus will. Das ist etwas, was wir nicht aus unseren Augen verlieren dürfen, wenn wir über eine Kinderserie, und das ist im Prinzip eine Kinderserie, reden. Die ist eben nicht nur für uns gemacht. Und da gibt's noch eine andere Perspektive drauf.
Aber weißt du, was wir auch nicht aus den Augen verlieren sollten?
Ja.
New Year, New Me.
Wow. Von was sehr Emotionalem gehen wir zur Werbeüberleitung.
Und damit Werbung.
Okay, da didn't see that coming. Aber du hast leider recht, Yves. Wir müssen ja mal irgendwann. Und in dem Fall mache ich es auch besonders gerne. Also wir machen ja oft Werbung. Wir machen so einmal im Monat Werbung für Holly. Kannst du dich fangen?
Sorry. Ich musste selber über den Übergang lachen. Nur so richtig mit feuchten Augen. Und das sollte man nicht aus den Augen.
So gehst du zu Holly über. Ja, was ich sagen wollte ist, dafür mache ich sehr gerne Werbung, der Holly Milkshake, du hast ihn noch nicht probiert?
Nein, noch nicht. Lass mich dir berichten.
Es ist fantastisch. Es ist fantastisch und ich fürchte, ich habe meinen Milchkonsum deswegen in die Höhe geschraubt.
Also, bist du nicht laktoseintolerant?
Ja, aber laktosefreie Milch.
Ah, okay.
Ich nehme laktosefreie Milch oder auch sehr gut zu den Holly Milkshakes, Tipp von mir, Hafermilch. Hafermilch ist ja nochmal so extra gesüßt, deswegen passt es auch nochmal ein bisschen besser dazu. Die Kombination Hafermilch-Hazelnut-Milkshake ist die beste Kombination, die ich bisher ausprobiert habe. Nice. Es gibt noch Vanille, es gibt noch Banane und die sind auch beide toll. Mhm. Ganz ehrlich, toll. Ich trinke das gerade zu oft, ehrlich gesagt, weil wir machen ja oft Werbung für Holly und das Tolle an Holly ist, wenn du Energy drinkst, Holly Energy, das nimmst du ja als Pulver, das schüttelst du, das hat kaum Kalorien. Also es ist so wenig, es ist nicht der Rede wert. Das ist eine Tasse Kaffee, die du da trinkst. Es ist unter 20 Kilokalorien, je nachdem, was für eine Sorte. Das ist absurd, was du da auf einem halben Liter, wie wenig Kalorien du hast. Der Milkshake hat kaum Kalorien, außer die Milch. Mm. Milch ist nicht ganz ohne, aber es ist trotzdem nicht viel. Ich trinke da trotzdem nur 2 Gläser Milch. Und das ist halt, das ist für mich so, weißt du, Holly passt so gut, das ist der Holy Grail gerade der Milkshakes. Weil ich liebe Milkshakes und ich kneif mir das immer. Erstens wegen Laktoseintoleranz, aber zweitens, ich meine, bei Laktoseintoleranz kann man ja immer so ein bisschen an die Grenzen so herantasten. Wollte Benji rein?
Ja, der ist gerade hier. Ich streiche den jetzt, der ist heute bei mir zu Hause. Ja, du siehst die
ich sehe ihn leider nicht.
Die Schnauze siehst du manchmal.
Die Schnauze sehe ich.
Ja, der ist jetzt bei mir heute oben, weil Handwerker da sind. Ja.
Okay, ich versuche nochmal reinzukommen. Das ist ja das Ding bei Laktoseintoleranz. Man hat eigentlich eine Grenze, ab der sie dann erst zuschlägt. Das heißt, ich taste mich immer gerne an die Grenze ran und ich bin oft drüber. Und deswegen ist es bei Milkshakes bei mir wirklich schwierig. Plus natürlich die ganzen Kalorien, die in Milkshakes stecken. Und das ist bei dem Holy Milkshake, gerade wenn ich es laktosefreie Milch mache, eben nicht der Fall. Und deswegen bin ich persönlich extrem begeistert. Also ich habe den ersten Schluck davon genommen und habe gedacht, fuck, das ist zu gut. Das ist zu gut, ich werde zu viel davon trinken. Ich habe mehreren Freunden das schon empfohlen, auch zum Probieren gegeben. Alle begeistert, ich habe noch nichts anderes gehört. Ich trinke schon fast zu viel davon. Es ist jetzt gerade einer am Kühlschrank, der kühl wird für später. Das ist meine kleine Belohnung am Nachmittag. Nee, ich kann es absolut empfehlen. Aber das ist nicht das New Me, das drin steckt in der Werbung für heute, oder?
Und zum Jahresstart gibt es einen limitierten Neujahrsdeal für Neukunden mit 50% Rabatt plus Holy Big Shakes. Ja, das heißt, jeder Neueinsteiger. Oh Mann, Benji, ich habe hier meinen Hund und der redet mir dazwischen, der will jetzt auch einen Milchshake haben. Guck mal, da ist er. Oh, ist das. Ja, du blutest. Wieso blutest du denn? Sorry.
Muss man sich Sorgen machen, wie er blutet?
Er hat sich an der Pfote geschnitten und er hört nicht auf zu lecken.
Oh.
Und das ist ganz nervig. Und er macht die Wunde immer wieder auf und knabbert sie immer wieder auf. Und ich könnte ihn auch manchmal. Aber das kann ich nicht, weil er zu fucking süß ist. So. Okay, sorry. Das bedeutet, für alle Neueinsteiger gibt es ein Neujahrsdeal. Das bedeutet, alle Bestseller gibt es jetzt mit einer Glasflasche und einem Sticker-Set. Abgesehen davon, die Milkshakes, die drei Sorten hat Marco schon genannt. Haselnuss, Vanille und Banane. Ja, Marco, was ist deine Hauptempfehlung?
Ja, Hazelnut, wie gesagt. Also Hazelnut ist meine größte Empfehlung, aber Vanille dann auf Platz 2, Banane auf Platz 3. Aber die sind alle sehr nah beieinander. Die gibt's übrigens nur, solange der Vorrat reicht. Insofern ist das auch noch in Anführungsstrichen Neujahrsstil. Ich glaube, haben sie es kommuniziert, das Ende der Aktion ist der 31.3. Der 31. März. Ab dann gibt's das nicht mehr. Und ich fürchte, ich brauche noch eine Ladung oder vielleicht besser nicht.
Max, wenn du zuhörst, ich brauche auch noch die Milkshakes geschickt.
Achso, du hast sie noch gar nicht?
Die Milkshakes geschickt
kriegen. Du willst sie. Na, es gibt noch Goodies übrigens, den passenden Strohhalm zu den Milkshakes. Es gibt Metallschild, es gibt T-Shirts im Shop. Und wie immer gilt, falls ihr Neukunde seid, Nerdkultur 5 mit diesem Rabattcode kriegt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Damit könnt ihr zum Beispiel ein Probierpaket günstiger kriegen für 14,99 oder eben das Starter-Set Deluxe für mit diesen 5 Euro unter 50% des eigentlichen Wertes. Und es gibt natürlich auch für alle Bestandskunden unter euch den klassischen Code von uns, Nerdkultur. Damit kriegt ihr einfach 10% auf die gesamte Bestellung. Den Link dazu in den Shownotes.
Ja, der Link ist in den Shownotes. weareholy.com/nerdundkultur. Und jetzt geht's weiter mit Skeleton Crew. Denn den Schatz von Holy hat Marco bereits gefunden. Den Schatz von Ed Atten. Über den reden wir jetzt und damit rein in Spoiler-Part. Es tut mir auch so fürchterlich leid, Marco, dass ich jetzt circa seit 3 Minuten ein wenig abgelenkt bin. Aber ich habe hier einen Hund neben mir, der sich eine Streicheleinheit nach... Guck mal, der ist er wieder.
Ja, ich seh immer nur die Schnauze so reinragen.
Der sich gerade eine Streicheleinheit nach der anderen abholt. Der ist heute bei mir und der ist ganz nervös. Und wenn ich den jetzt nicht ein bisschen parallel knuddel und buddel, dann wird der Schindluder treiben, wie ich heute gelernt habe, dass es heißt. Und eventuell irgendwas aus dem Mülleimer fischen und dran knabbern. Oder was weiß ich, so was aufmüpfige Kinder halt so machen, wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegen. Und deswegen ist es jetzt Nerd und Kultur und Benji ist auch dabei.
Ja, so. Du musst, Benji ist auch, das wäre eigentlich ein gutes Stichwort für unseren Schluss, für den Schlusspart des Podcasts, aber machen wir bei den Spoilern weiter. Du musst trotzdem beim Reden ein bisschen näher ans
Mikro. Ja, das tut mir völlig, oh, jetzt Problem. Bin ich über seinen Schwanz gerollt. Ich wusste es.
Oh Gott, geht's ihm gut?
Komm her, tut mir leid. Ja, ist alles gut. Er hat kurz gequiekt.
Oh nein, ich hab's nicht gehört.
Benji, du zahlst nicht mal Steuern und dann hältst du mich von meinem Job ab. Will ich nur sagen.
Jetzt ist es so lang her, dass wir über Skeleton Crew geredet haben, dass ich mir nicht sicher bin, was unsere Theorien waren.
Wir lagen so falsch. Wir lagen so falsch. Wir lagen so fucking falsch.
Echt?
Ja, wir sind davon ausgegangen, dass der Planet im Grunde genommen der Start ist von The First Order und dass da Kids richtig indoktriniert
Wieso
werden.
Wieso wir? Das habe ich nie gesagt.
Doch, du und ich. Guck
Nein.
Dir das Doch.
Ich hab gemeint, dass der Planet zur alten Republik gehört.
Nee. Wir meinten beide, dass das sehr elitär, so krass überwacht ist. Und du hast sogar das Beispiel, das weiß ich sogar noch, Wims Traum war es, Leuten zu helfen. Und dann meinten die, nee, dafür haben wir doch Droiden.
Ja.
Weil so das Imperium tickt. Und
Nee. Meine These war nicht das Imperium. Meine These ist, dass es so wie bei Fallout ist, dass sie halt eigentlich in so einem Überwachungsstaat halt eigentlich leben und das ist aber mit der alten Republik noch zu tun hat. Aber so ganz ausgeführt habe ich es jetzt auch nicht. Aber nichts
ja, wir haben beide auch über die First Order geredet, weil wir sind ja davon
ausgegangen. Du hast vielleicht über die First Order geredet.
Ich muss noch mal reinhören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide darüber geredet haben. Aber
ich habe nichts mit der First Order, wirklich nicht. Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Okay. Weil das spielt ja auch im Mandoverse eigentlich, also es ist zeitlich auch einzuordnen, da wo The Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett ist und so weiter und so fort. Sorry, der nimmt gerade meine Hand und sorgt dafür, dass ich seinen Rücken schubbere, damit er sich mit dem Hinterbeinchen schubbert. Und das lassen wir einfach drin, weil der ist süß. So, du musst ein Foto kriegen für den Post von Marco am Sonntag, dann werden die Leute uns das verzeihen. Das heißt, Marco wird dich rein photoshoppen in irgendwas. Aber jetzt lass mal hier mich arbeiten, du Affe. Okay, auf jeden Fall, es war eigentlich recht konventionell. Es war ein alter Republikplanet mit einer gigantischen Schatzkammer von Old Republic Credits. Ich muss sagen, generell die Schatzkammern, da gab es ja noch eine, wo es lauter Booby Traps gab, da auf diesem Spa-Planeten. Das hat mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, komplett auch mit dieser Statue, die so einen Kopf hat und der Kopf sah so ein bisschen affenmäßig aus, das hat mich safe an Aladdin erinnert.
Also, okay.
Ja, also als sie da reingekommen sind in diese Schatzkammer, wo man ja den Rubin auch nicht anfassen darf da irgendwann. Und dann finden sie doch, nachdem der Rubin angefasst wird, so eine riesige Schatzkammer, wo sie auch den fliegenden Teppich finden. Und das hat mich krass daran erinnert, muss ich sagen.
Mich hat es generell einfach an Abenteuerfilme erinnert. Zum Beispiel sowas wie Vermächtnis der Tempelritter. Sieht die Schatzkammer auch sehr ähnlich aus,
ja,
wenn du dich erinnerst.
Ja, ja, voll. Und ja, ansonsten, der Planet ist halt gut bewacht mit so einer Barriere. Und das wird nicht schlecht erklärt, dass dieses Schiff, mit dem die Kids halt abgehauen sind, das ist halt ein Erdenschiff, deswegen kann das durch die Barriere durch. Ich finde es aber ganz witzig, dass man sieht, was passiert, wenn andere Schiffe das probieren, wie die einfach weggeschossen werden.
Die Gewalt, der Gewaltgrad ist relativ grenzwertig an manchen Stellen für eine Kinderserie.
Ja, was ich schade fand, ist, die machen da so ein Fass auf mit so einer Rivalität zwischen J und diesem Brutus.
Ich glaube, ja.
Ich nenne ihn Brutus Brutalus, wie der deutsche Rapper. Und naja, ich dachte die ganze Zeit, die bauen da wirklich was auf, weil im Grunde genommen ist es so diese Jack Sparrow-Barbossa-Dynamik.
Mhm.
Die rechte Hand des Captains, Meuterei, der andere ist so ein Haudegen, aber es wirkt so, als hätte er ein Herz aus Gold. Und ja, ein Herz aus Gold, in meinem Video sage ich ein Gold aus Herz, warum auch immer. Und leider finde ich, lösen sie das viel zu schnell. Ich fand das schade, da klauen sie halt ein bisschen den Han Solo-Move, he shoots first, und dann killen die den so ein bisschen schon fast offscreen, weil die Kamera zeigt es nicht.
Weil es nicht zu gewalttätig sein darf, aber es ist schon hart.
Ja, 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 aber der Werwolf ist einfach hops, und ich finde, dafür war er so der Hauptantagonist, zumindest für die ersten 5-6 Episoden. Ja. Und dann fand ich das krass, wie heftig dieser J auf einmal einen Character-Switch hat. Ich meine, klar, er war ein Pirat, klar, er war heiß aufs Gold und so weiter, aber du hattest das Gefühl, dass er trotzdem ein wenig mit den Kids gebondet hat, dass er auch Momente hat, wo er sie gerettet hat und es nicht musste. Und er wird von, ja, ich bin ein Halunke und du kannst mir nicht hundertprozentig trauen und ich bin auch, ich habe keinen krassen moralischen Kompass, wird er zu jemandem, der einen Youngling Killer 3000 schwingt. Und ich.
Youngling Killer 3000.
Und es war mir ein bisschen viel und schnell. Ja. Also ich muss sagen, und das bringt es halt auch dazu, obwohl er den schwingt und den Kids droht, gibt es dann eine Szene, wo er das Lichtschwert nochmal rausholt für den Cliffhanger, nur damit er das dann wieder einpackt.
Ja. Ja. Und. Lass uns mal kurz bei ihm bleiben, bitte, bevor du Team Hopping machst. Ich finde, ja klar, es ist sehr sprunghaft, aber es war ja nicht zu erwarten, wenn man an die klassischen Piratengeschichten denkt und vor allem an Long John Silver. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er der Main-Antagonist irgendwann wird. Und so war es ja auch. Und ich würde dir halt in einer Sache widersprechen. Klar, er ist skrupellos, er verrät die Kinder, aber ich hatte durchgehend das Gefühl, weil er ja so oft die Gelegenheit hatte, die Kinder zu quälen, die Kinder zu foltern von mir aus, um an Informationen zu kommen. Die Kinder zu töten, wenn es sein Leben einfacher gemacht hätte. All das tut er nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, ist das jetzt nur Plot-Device oder Plot-Convenience? Oder ist da noch mehr dran? Und umso mehr mochte ich dann auch das Ende in der letzten Folge, weil Wim ihm ja noch anbietet, trotz allem, was passiert ist, ihm anbietet, mit in den Aufzug zu steigen. Und er halt so resigniert und traurig quasi abwinkt und dann lieber aus dem Fenster schaut, was so ein Moment wäre, wo man auch hätte einen Tod sterben können quasi. Und was aber nicht passiert, was da offen gelassen wird. Ich finde, in diesem Moment haben sie noch mal schön gezeigt, dass Wim jemand ist, der an das Gute im Menschen trotzdem glaubt, dass es noch so rausholbar ist, so der alte Luke Skywalker-Move quasi. Deswegen ist er im Herzen mehr Jedi, als es J je war. Gleichzeitig ist es bei Jord so, durch auch die Backstory, die er kurz angerissen hat, macht ihn das auch so ein bisschen greifbarer als jemand, warum er tut, was er tut. Und das fand ich schon ganz herzlich. Ich habe dazu auch gelesen, dass Christopher Ford und John Watts, die das ja geschrieben haben, auch dazu gesagt haben, dass sie überlegt hatten, Flashbacks zu machen dazu. Und sie haben es bewusst nicht gemacht. Also auch wieder, weil der Moment, weißt du, manchmal ist es stärker, jemanden zu sehen, wenn er etwas erzählt, statt die Flashbacks zu zeigen. aber noch mehr, und das fand ich sehr augenöffnend, wenn man die Serie noch mal schaut, die Serie ist sehr aus der Perspektive der Kinder erzählt. Es gibt ganz wenige Momente, in denen wir als Zuschauer mehr wissen als die Kinder. Ein wesentlicher Moment ist immer wieder Jod und seine Handlungen mit den Piraten auf deren Raumschiff. Das ist etwas, das ist nicht die Perspektive der Kinder. Aber in allen anderen Szenen ist es die Perspektive der Kinder auf Jod. Und das erklärt es so ein bisschen, warum es so sprunghaft ist, warum man das auch so zeigen muss, weil du willst bei den Kindern bleiben aus einer Erzählerperspektive. Als Aufgabe des Erzählers willst du, dass es immer eine Kinderperspektive bleibt und nicht auf einmal zu seiner Geschichte wird. Ne, weil er ja eh so Han Solo Jedi Elemente hat. Es hat mich ein bisschen an Kyle Katarn erinnert, sein Look. Den kennst du, glaube ich, nicht, ne? Der ist aus der Spielewelt von Star Wars, hat aber auch Bücher gekriegt und so. Oder Comics. Ich meine, auf jeden Fall gibt's den noch außerhalb von wie heißt es denn noch mal? Jedi Knight. Jedi Knight 1 und 2 und es gibt sogar einen dritten? Ja, natürlich gibt's einen dritten. So, Jedi Knight 2 ist eins meiner Lieblings-Star Wars-Spiele. Und Kyle Katarn war immer schon so eine Art Han Solo, aber als Jedi. Als Jedi, der den Orden verlassen hat und dann irgendwie zurückkommt. Sagen wir es eher so. Und daran hat er mich teilweise erinnert und so an alles Old-Star Wars, so ein bisschen an die Star Wars Legends, weil der ist offiziell im Moment noch nicht Kanon, Kyle Katarn. Dabei ist er einer meiner Lieblingsfiguren im Star Wars-Universum. Und daran hat mich Jude Law damit erinnert und dass er eben doch ein bisschen grauer ist, als die letzten paar Folgen ihn gezeichnet hatten, so im letzten Moment, weißt du? Mhm. Deswegen verzeih ich der Serie das Sprunghafte.
Aber ich fand selbst seine, Benji hat sogar das Mikro umgedreht, aber jetzt ist es wieder richtig.
Ja, Benji war das, ja.
Der war es wirklich. Ich musste hier wegzwirbeln und dadurch habe ich das Mikro bewegt. Aber der ist jetzt nicht mehr bei mir, der liegt jetzt irgendwo an der Tür und chillt. Ich fand selbst seine Fähigkeiten so ein bisschen inkonsistent geschrieben. Also sie waren halt immer da, wie das Drehbuch das gerade wollte. Das heißt, er hatte ja sehr wohl die Macht. Anfangs dachten wir, ist das irgendein Trick? Nee, das ist, der kann das, weil der wurde ja von einem Jedi trainiert, der auch noch, oder sie, ich glaube, von sie.
Sie, ja.
Ja, die durch Order 66 vor seinen Augen sogar abgeknallt wurde. Und deswegen ist er halt auch so bitter. Okay. Aber du siehst, teilweise kann er Lichtschwerter aus wirklich weiter Entfernung ranziehen. Teilweise kann er Leute wegschubsen mit dem Force-Push. Aber wenn der Plot es verlangt, kriegt er es nicht gebacken, eine Hand von dem Typen zu bewegen, weil die Widerstand hat. Und so, das sind so diese Kleinigkeiten, die mich manchmal so ein bisschen stören. Gut, das ist jetzt nichts, was, wenn einem die Serie gefällt, ist das keine Make-it-or-break-it-Sache. Mhm. Aber es lebt halt schon so ein bisschen von Plot Convenience. Mhm. Was ich cool fand, und ich kann ja auch was Positives nennen, weil wir reden jetzt schon seit 10.30 Uhr. Ich mochte den Moment, wo das Kind die X-Wings das erste Mal sieht und die aus dem Himmel kommen, um den Tag retten. Mhm. Das fand ich ziemlich geil. Und das war auch geil inszeniert. Also das war von allem, was wir bisher in den Star Wars Serien gesehen haben, so von Airborne Battles, das sah am hochwertigsten aus, auch bis dato.
Das sah richtig gut aus. Gerade die B-Wings, die man so, glaube ich, die hat man ja nie in Live-Action in Aktion gesehen, die B-Wings. Die sind aber sehr beliebt bei Fans oder sehr umstritten auch wegen diesem Laser.
Du siehst immer, wie sie losfliegen und dann machen sie nichts.
Ja, machen sie nichts, aber die sind eigentlich ganz cool. In den Legends, oder ist es Legends? Nee, natürlich nicht. Aber außerhalb der Live-Action weiß man ja, wie die funktionieren und wie die aussehen. Und das war cool, das mal in Live-Action zu sehen und das haben sie auch noch toll inszeniert. So wie ich generell auch so die letzten Momente mit dem Piratenschiff und wie er da aus dem Fenster schaut, sehr schön fand. Ich habe mir noch drei Sachen aufgeschrieben. Drei Messages, die dahinter stecken, in dem, was im Finale passiert. Das ich für eine Kinderserie jetzt wieder sehr wertvoll finde. Drei Messages. Okay. Das eine ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt, hol Hilfe. Das ist so etwas, da bin ich als Erwachsener nicht zuerst draufgekommen, dass das der Plan der Kinder sein muss, dass sie Hilfe holen. Man denkt immer, okay, wie machen die Kinder jetzt, dass sie all diese Piraten überwältigen oder sowas, ne? Irgendwie muss das ja gehen. Und das wäre sehr plot-convenient, wenn sie das geschafft hätten als Kinder. Aber nein, die Idee war, sei vernünftig, hol Hilfe. Die zweite Message ist, wenn du, weißt du, so sehr du mit deinen Eltern dich auch nicht verstehst, du kannst Common Ground finden. Und da war auch so ein bisschen die Charakterentwicklung von Fern zum Beispiel, auch von Wim. Also das Verhältnis zu ihren Eltern, weil bei KB und bei Neil spielt das ja keine Rolle, weil sie eher die Side-Charaktere sind. Was aber eigentlich dramaturgisch ganz gut ist, das so zu lösen. Nicht jede hat gleiche Screentime, jede Figur, sondern es muss halt zwei geben, die eine maßgebliche Entwicklung machen. Und das sind eben Vim und Fern. Und das war auch anhand der Eltern sehr schön zu sehen. Das ist die zweite Message. Und die dritte Message ist, und das war nicht ganz am Ende, ganz interessant, er ist halt aufgewachsen, Vim, in einer Welt, in der die Schule alles ist, mhm, in der dein Leben dort entschieden wird, je nachdem, wie du einen Test schreibst. Und ganz am Ende, als er ein riesiges Abenteuer mit seinen Freunden durchlebt hat, hat er eigentlich sogar noch die Schule kaputt gemacht, kann aber durch das kaputte Dach dann in den Sternenhimmel schauen und hat ganz andere Abenteuer vor sich. Mhm. Das finde ich eine sehr schöne Message, weil sie ganz weit weg ist von Schule ist alles. Und je nachdem, wie du eine Prüfung schreibst, entscheidet sich dein Leben. Und du machst natürlich nur das, was die Gesellschaft von dir möchte. Das finde ich eigentlich eine sehr starke Message. Und da ist Skeleton Crew sehr viel wertvoller, auch pädagogisch, als es zuerst den Anschein hat, diese einfache Piratengeschichte. Das finde ich ganz, ganz, ganz herzlich, dass sie das gemacht haben. Und ich finde es auch ein bisschen schön, dass es so ein halboffenes Ende ist. Die Serie kann jetzt zu Ende sein und man kommt nie wieder dahin zurück. Aber ich hätte gerne, dass es weitergeht. Und John Watts und Christopher Ford haben auch gesagt, wenn sie weitermachen sollten, was sie gerne würden, und sie haben schon eine grobe Idee für eine zweite Season, dann macht es auch nichts, dass die Kinder älter werden, weil man soll dann mit den Kindern wachsen. Was so ein bisschen das Harry Potter-Phänomen ist.
Oder Stranger Things.
Oder das Stranger Things-Phänomen. Stimmt. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
Ja.
Ich würde damit wachsen. Ich würde mich freuen, wenn mein Neffe auch noch ein bisschen mitwächst mit der Serie. Was uns ganz kurz zu der Idee bringt, kommt eine Staffel 2 oder nicht? Jetzt mal wieder Zirkelschluss zum Anfang, als wir über Erfolg geredet haben. Ich habe dir gesagt, wir wissen nicht die Retention Rate von der Serie. Wir wissen nicht, ob die Zuschauer dazu bekommen hat, was das Beste ist, was einer Serie passieren kann. Game of Thrones ist ja nicht als erfolgreichste Serie der Welt gestartet, sondern sie hat immer mehr Zuschauer dazu gewonnen. Wenn es nur nach Kritiken geht und wenn es nur nach Zuschauerfeedback geht, ist es für Disney ein No-Brainer, zumal die Serie nur halb so viel kostet wie ihre anderen Star-Wars-Serien. Eigentlich ist es ein No-Brainer. Aber das ist es halt nicht. Acolyte hat trotz sehr darauf hinarbeiten, dass man eine zweite Staffel kriegt, keine bekommen. Mhm. Was halt sehr konsequent ist. Ich frage mich, wie es hier ist. Was wäre deine Tendenz? Was glaubst du? Kommt eine zweite Staffel?
Ich sehe es zurzeit nicht. Ich glaube, guck mal, jetzt kommt nämlich dieses Jahr noch Andor Season 2. Mhm. Und Andor Season 2 ist ja eine hochgelobte Serie. Mhm. Mhm. Aber sie ist auch krass nischig.
Und krass teuer gewesen.
Und krass ist halt eine Prestige-Serie.
Teuer und war nicht so erfolgreich.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass Star Wars jetzt mit Skeleton Crew und mit Andor, ja, die sind andere Preisklassen und auch andere Gruppen und so weiter, aber die gehen jetzt krass in Nischen rein. Aber um das, was sie halt auch alles ausgeben und so weiter und produzieren, ich glaube, die brauchen mal wieder so einen richtigen.
Es geht zu weit in die Zukunft. Ich meine jetzt wirklich, ich will jetzt nur wissen, was du von Skeleton Crew denkst. Kriegt es eine zweite Staffel, ja oder nein?
Ich glaube, nein.
Und ich glaube, ja.
Okay.
Und ich würde gerne mit dir wetten, wenn wir schon so weit sind.
Okay.
Haben wir einen kreativen Wetteinsatz?
Ja, lass uns doch wieder um Essen wetten, oder nicht?
Okay, wieder am Burger essen?
Yes.
Okay, ein Burger essen, egal ob du es selber machst oder mich zum Essen einlädst.
Du gehst so davon aus, dass du gewinnst, ha?
Die Wette endet.
Egal, ob du ihn machst oder mich einlädst. Oder du mich einlädst, mein Freund.
Ja, oder umgekehrt. Ich bin so sicher, dass ich gewinne. Ich würde als Wettzeitraum sagen, weil theoretisch kann auch in 10 Jahren erst eine Fortsetzung angekündigt werden. Ich sag bis Ende des Jahres, aber ganzes Jahr Zeit. Aber ich glaube, schon lange vorher wird gesagt, dass eine zweite Staffel kommt. Wäre meine Vermutung.
Okay.
Die rechnen das aus, sie sehen das Feedback. Weißt du, ich glaube, wenn es nach Rating geht, also sowohl was Zuschauer angeht, als auch vor allem was Zuschauer angeht und was Budget angeht, wenn man das in Relation setzt, hätte eigentlich Andor keine zweite Staffel kriegen dürfen. Eigentlich. Und Kenobi hätte eine kriegen müssen, wenn es nur danach ginge. Aber so war es nicht. Und ich glaube, so ähnlich wird es bei Skeleton Crew auch sein. Ich glaube, die kriegen eine zweite Staffel.
Na dann.
Okay, Deal. Die Wette ist damit abgeschlossen. So, damit genug zu Skeleton Crew. Und gehen wir jetzt ein letztes Mal zu dem Thema mehrere Themen. Wir hatten es im letzten Podcast angesprochen, das war einer der Podcasts, war schon der dritte oder so, wo wir mehrere kleine Themen besprochen haben. Und immer wenn du nicht konntest und ich notfalls, ich glaube, das war schon zweimal passiert, einen Podcast komplett alleine gemacht habe, habe ich auch über mehrere kleine Themen geredet. Und wir haben für uns entdeckt in der letzten Folge, die auch sehr gut von euch angenommen wurde, dass wir öfter mal, so ich sag mal, Pi mal Daumen, einmal im Monat, über die kleineren Themen reden können, wie Trailer, wie Filme, die wir gerade gesehen haben, Serien, die wir gerade gesehen haben oder sehen, dass wir das so ein bisschen sammeln, dieses Sammelsurium. Aber, und da warst du ja auch so begeistert von der Idee, wir brauchen eigentlich einen Formatnamen für sowas, weil es ist dann klarer zu kennzeichnen als Podcast. Weil wir so Deep Dives machen und jede Folge ja eigentlich nur ein Thema hat, muss klarer sein, dass es eine Spezialfolge ist, wo es um mehrere Themen geht. Nicht, dass man denkt, wie bei der letzten Folge, es ginge nur um Better Man. So, und wenn man jetzt kein Robbie Williams-Fan ist, dann warum soll man sich das anhören? Und deswegen suchten wir einen Formatnamen. Ich habe noch großspurig angekündigt, ich mache das als, ihr könnt dann kommentieren auf Spotify, aber ich hatte nicht mitgekriegt und ich bin mir noch nicht sicher, was das Problem ist, dass sie die Kommentarfunktion abgeschaltet haben auf Spotify oder ich sie zumindest nicht mehr aktivieren kann. Da steht, wenn man jetzt auf unseren Podcast geht, die Kommentare sind deaktiviert. Aber früher konnte ich dann für einzelne Folgen konnte ich Kommentare freischalten. Ging nicht mehr. In Verzweiflung habe ich das dann auf Instagram verlagert, dass ihr dort eure Vorschläge einsenden konntet. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich 2 Dutzend Privatnachrichten am Tag kriege, obwohl ich versucht habe, überall zu kennzeichnen. Schreibt es bitte, bitte, bitte als Posting, unter das Posting, damit wir sie gesammelt sehen. Es ist jetzt zumindest so weit passiert, dass über 170 Leute kommentiert haben. Teilweise mit mehreren Vorschlägen. Du bist noch nicht drüber gegangen, oder?
Mm-mm.
Ich habe 2 absolute Favoriten. Wir können jetzt quasi live on tape, können wir jetzt so ein bisschen durchgehen und können uns mal ein paar Bälle hin und her schmeißen, die uns gefallen.
Und, dann mach ich mal den Post auf, oder?
Mach ich mal auf.
Warte.
Also, es sind sehr kreative Sachen, bei denen ich glaube, dass sie nicht oft nicht helfen, weil sie so ungreifbar sind oder zu Insider. Schwierig. Es sind, wie gesagt, 2 Vorschläge fand ich richtig gut. Beide würden auch als eigene Podcast-Namen also auch funktionieren. Also wie bei so vielen der Vorschläge. Beispiel hier, wenn ich direkt sehe, ne, B-Plot, Side-Plot, sowas, was ist halt so, ja, die diese Nebensächlichkeiten ganz gut hervorhebt.
So. Ich gehe jetzt gerade hier durch. Von Alien bis Zodiac, das Nerd- und Kultur-Spin-Off. Szenenwechsel. Nerd und Kleinigkeiten. Du
Talk
Marco.
Du Marco, ja, Eve.
Du Marco, ja, Eve. Das finde ich gar nicht mal schlecht.
Ja.
Trivia und Uwe. Trivia und Uwe ist auch dabei.
Es ist aber nicht Trivia, deswegen passt es leider nicht.
Ja, stimmt. Vielleicht ist es dann einfach und wir sind auch dabei. Und
hier ist eine ganze Liste: Scene Stealer, Phantom Files, Cinephile, Chronicles, Cliffhanger Conversation, Cinematic Sidequest,
Episode. Boah, nerdige Kultur. Verstehst du?
Ja, ja. Mir zu sehr um die Ecke denken. Ich muss aber auch, fällt mir gerade auf, jetzt sind jetzt so viele Kommentare geworden. Am Anfang war es einfacher, weil meine 2 Favoriten sind relativ früh gewesen. Und ich kann es ja gerade nicht.
Nerd und Kultur zappt.
Zappt.
Finde ich gar nicht mal schlecht.
To Nerd, to Kultur.
Ja, das ist auch witzig.
Kaffeeklatsch mit Uwe, okay.
Immer Uwe, oder was? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Exposition Dump, das ist nicht schlecht. Thoughts of Wisdom and Puberty.
Es gab, ich kann ja schon mal sagen, dass mein Top-Vorschlag mehrmals vorkam. Was ein gutes Zeichen ist.
Okay.
Mein absoluter Top-Vorschlag. Soll ich dir mal meinen zweitliebsten Vorschlag sagen? Der ist eigentlich, also ich finde jetzt leider nicht, wer den geschrieben hat, und der ist eigentlich von mir. Weißt du noch, wie ich unseren ersten Talk, wo wir über alle möglichen Themen genannt haben, als ich bei dir in der Küche saß? Weißt du, wie ich den genannt habe?
Keine Ahnung.
Marco und Yves gegen den Rest der Welt.
Ah, das finde ich gar nicht schlecht.
Finde ich aber sehr geil.
Aber ist es nicht wie Joko und Klaas?
Es ist eigentlich wie Scott Pilgrim vs. the World. Das war meine Idee dahinter. Das ist ja auch ein Potpourri von verschiedenen Themen. Und jetzt erinnere dich mal ganz kurz an unsere Folge, ne? Mhm. Und ich habe ja als ich dir gepitcht habe, dass das ein eigenes Thema sein müsste, habe ich das Wort Potpourri gesagt statt Potpourri. Also ich habe es im Kopf sogar richtig geschrieben und das mein Französisch ist da ausgestiegen und hat aus Pourri Püree gemacht. Potpourri, das war mein Versprecher. Und weil ich diesen prominenten Versprecher in der Folge gemacht habe, kam mehrmals der Vorschlag, es Potpourri zu nennen. Aber Pot mit D geschrieben, so wie Podcast. Eigentlich auch ein perfekter Podcast-Name. Und ich glaube, das ist mit Abstand mein absoluter Favorit. Ich habe mich richtig drin verliebt in die Idee. Potpourri. Das Ding ist, ich finde jetzt gerade nicht, wer es zuerst geschrieben hat, weil es haben ja mehrere Leute gemacht. Und einer hat es zuerst geschrieben und der hat natürlich dann den Credit verdient. Ist aber auch ein bisschen komisch, dass ich als zwei Favorites jetzt zwei Sachen wähle, die eigentlich streng genommen aus meinem Mund kamen.
Ja.
Aber so ist das halt manchmal.
Margot Forrett and Impro Eve.
Ich will den richtigen finden. Ich will den finden, der es zuerst geschrieben hat. Warte mal, ich muss hier die Suche anschmeißen, dann geht es vielleicht. Pot. Ich weiß noch, wie der Text war, der es mir zum Erst geschrieben hat. Es sind wirklich viele Leute, die es vorgeschlagen haben. Ihr hattet eigentlich alle Credit verdient, aber von wem es wirklich kommt, ist Phil Maker. Phil Maker auf Instagram hat mir geschrieben, ich lese es jetzt einfach mal vor. Wie wär's mit Nerd und Kultur Potpourri? Ich kam drauf, dass du am Anfang das Wort Potpourri falsch ausgesprochen hast, aber es auch inhaltlich passt für einen Mischmasch-Podcast. Potpourri, französisch Potpourri, verdorbener Topf, wird ein Gefäß bezeichnet, in dem wohlreichende Pflanzenteile aufbewahrt wurden, die der Verbesserung des Raumduftes dienen sollten. Passt zu euch, ihr dient der Verbesserung unserer Laune mit euren Gesprächen. Danke dafür. Und ich liebe diesen Vorschlag, Filmmaker. Und ich würde sagen, du hast deswegen, also wenn Yves damit einverstanden ist, das T-Shirt den Credit und die Credit dafür verdient.
Ja, ich sollte mir noch irgendwas angucken, was du, eine E-Mail, oder?
Ich habe dir noch eine E-Mail geschickt, die sehr cool ist. Also ich habe auch einige E-Mails und wie gesagt Privatnachrichten gekriegt. Aber eine sticht halt heraus, weil sich einer die Mühe gemacht hat, und deswegen habe ich sie dir geschickt, die Mühe gemacht hat, auch die passenden Thumbnails dazu zu bauen. Was noch mehr dafür spricht, dass uns eigentlich einen neuen Podcast vorgeschlagen hat. Mach's mal auf, das PDF.
Ja, habe ich gerade. Nerd und
die
Kultur.
Die Nachricht kommt übrigens von Johannes Seidel. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe mich ja extra auch da schriftlich bei dir bedankt. Ich muss die Bilder dazu, muss ich, glaube ich, auf Social Media packen.
Ja, unbedingt.
Und wenn mir
ich habe noch nicht alle gesehen.
Johannes, wenn du mir noch mal auf Instagram schreibst, dass du das bist, dann vertagge ich dich auch gerne im Nachhinein noch mal. Weil ich habe jetzt eine E-Mail von dir, deswegen weiß ich nicht, wie du auf Instagram heißt. Das eine ist Planschen statt Deep Dives.
Nein, davor doch gute Scheiße, schlechte Scheiße.
Ach, das ist auch ein Vorschlag. Okay, ja, stimmt.
Inspiriert von gute Zeiten, schlechte Zeiten, inspiriert von Yves Lieblingswort.
Ja, macht Logik. Sich bestimmt gut an der Vermarktung.
Planschen statt Deep Dives, ist auch nicht schlecht. Das ist doch Mac. Das Poster
ist
doch Mac.
Ja, das ist das Bild von Mac mit der Frau auf dem auf der Luftmatratze da. Und du siehst unter dem Wasser den Hai.
Das war mein Jason Statham gerade.
Mein Favorit, aber der also wirklich perfekt wäre, ist Hundreds of Evers.
Ja, da rennt Marco weg vor 100 ewigen Bibern.
Biber, die deine Frisur haben. Das ist wirklich mein Albtraum, dass genau das passieren würde. Das da drunter ist auch ganz witzig, weil zwei außer Rand und Band.
Aber das ist zu sehr wie Robert
wie Pech
und David.
Und Schwafel?
Ja, das ist viel zu sehr. Nee. Aber das Poster ist geil.
Das Poster ist geil. Lustigerweise ist es einer meiner Lieblings-Bud Spencer Terence Hill Filme. Zwei außer Rand und Band.
Ich habe halt keinen Lieblings-Bud Spencer Film. Ich mag die nicht.
Ja, ich weiß. Ich dachte mir schon, das ist nicht deins. Das ist so ein deutsches Phänomen ja eigentlich, die so zu lieben, wie wir es tun. Und deswegen ist es nicht deins. Aber zwei außer Rand und Band. Aber das ist auch genau der Titel von dem Film. Also da ist ja gar nichts geändert, oder? Das ist einfach nur
ich
wie
weiß
ein
Bild. Es nicht. Fragst du mich was? Ja. Game of Microphones, das Poster ist geil.
Ja, das ist halt, das passt halt perfekt, wenn wir jetzt wirklich einen reinen Game of Thrones Podcast machen würden. Nee, das sind alles eigene Podcasts und wie gesagt, Hundreds of Evers finde ich, wird mich
immer das Träumen ist auch mein verfolgen. Favorite.
Aber das ist überhaupt kein Podcast-Name. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso man Hundreds of Evers? Da würde keiner drauf kommen. Ich bin bei Podpüree. Ich finde das wirklich gut.
Dann nehmen
wir das nächstes Mal nehmen. Ich glaube, 2-3 Wochen könnte es soweit sein, dass wir wieder über die vielen verschiedenen Sachen reden und wir nennen es dann Potpourri. Ist das okay für dich?
Ja.
Dann ist es ab jetzt Potpourri. Danke nochmal, Johannes Maker war es, glaube ich. Nee, Filmmaker, Entschuldigung. Johannes Seidel, Filmmaker habe ich gerade durcheinander gebracht. Filmmaker, schreib du mir bitte nochmal eine Privatnachricht, dass ich gucken kann, dass ich dir irgendwie dieses T-Shirt zukommen lasse, das wir dir versprochen haben. Haben wir noch irgendwas versprochen? Credit, T-Shirt?
Und ein Gastauftritt bei uns.
Ein Gastauftritt, stimmt. Phil, du kannst uns gerne was einsprechen und ich baue das ein.
Ja.
Cameo, stimmt. Vielleicht hast du ja eine Meinung zu irgendeiner Serie oder zu einem Film, die du oder unbedingt loswerden willst. Oder zu Markus
Gesicht.
Genau. wenn du Kritik an mir oder Eve hast, die du schon immer loswerden wolltest, das ist deine Gelegenheit,
sie ungefiltert ausgesendet zu kriegen. Hau drauf, hau ordentlich drauf.
Ja, ich schreib's dir noch mal unter dem Post. Aber melde dich einfach, Phil. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch da draußen.
Danke.
Vielen Dank an Benji.
Ja, der guckt mich auch schon wieder an. Ich glaube, der will raus. Der lässt gerade keine Ruhe mehr. Der ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo, es nervt. Komm her. Wir haben
inklusive Vorgespräch sehr lange geredet, muss man dazu sagen. Ja, und also nicht nur das, was ihr jetzt hier im Podcast hört. Das ist ein bisschen mehr als das. Deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir es an dieser Stelle beenden und weiter von der Skeleton Crew träumen und vom nächsten Potpourri. Hast du ein passendes Schlusswort? Oh, weißt du, was mein Lieblingszitat aus Skeleton Crew ist?
Das habe ich mir als Meme sogar
abgespeichert.
Ich wollte was anderes sagen, was sogar zu unserer Wette passt.
Okay.
Und es passt zur Serie wegen Space Pirates. Ich wollte sagen, see you again, Space Pirate.
Aber es heißt doch see you, Space Cowboy.
Stimmt, see you. Stimmt! Dann sagen wir see you, Space Pirates.
Nein, ich habe was anderes.
Okay.
Also mein Lieblingszitat von Jot aus der Serie, und ich glaube, das ist etwas wie I have a bad feeling about this, was die Zeit überdauern könnte im Star Wars Fandom. Etwas, was ich jetzt immer, ich habe es mir extra abgespeichert, das ist jetzt meine Standard-Meme-Antwort für so vieles, was ich auf Social Media lese. Just shoot me.